Wie geht's dir, lieber Tim?
Ach, ich bin gerade entspannt. Ich habe heute die letzten Abiturkorrekturen beendet. Genau so klingt das im Kopf.
Ja.
Und insofern freue ich mich darauf. Und die kommende Woche wird ja auch eine kurze. Und deswegen, ich freue mich so ein bisschen auf ein paar freie Tage tatsächlich nach den ganzen Korrekturen und so weiter. Und ja, ansonsten eigentlich bin ich sehr entspannt gerade.
Das ist schön zu hören. Ja, es geht so.
Du warst unterwegs?
Ja, ich bin irgendwie viel unterwegs momentan.
Also nicht nur beruflich, sondern auch privat.
Ach so, privat war ich auch unterwegs, ja.
Also ich habe jetzt die letzten, keine Ahnung, 2 oder 3 Wochen habe ich von dir andauernd von irgendwelchen unterschiedlichen Orten Nachrichten bekommen. Ich bin gerade hier, ich bin gerade dort, ach guck mal da. Junge,
ja.
Chill mal.
Nee, alles gut, das war wirklich wunderbar. Ich war am letzten Wochenende auf der Whisky-Klassenfahrt von Friendly Mr. Z.
Das war das.
Im Harz in Zorge, wo die Hammerschmiede steht. Die, wie spricht man es aus? Hercynian
Distillery.
Oder so.
Company oder so. Mhm.
Genau. Also das, was mal Glen Ells war und heute Ellsburn und Willowburn und keine Ahnung, wie die ganzen Brands von denen heißen.
Ja.
Ein super Wochenende mit sehr lustigen Leuten, hat sehr viel Spaß gemacht. Und auch der Destilleriebesuch war sehr gut.
War wirklich gut?
Ja, war wirklich gut.
Du hast auch was gekauft, ne?
Ja, ich habe was gekauft. Und zwar hat die Anna, das ist sozusagen dort die Chefin, Destilliermeisterin etc., Masterin of Disasterin, die hat uns ein Fass ausgesucht für die Veranstaltung.
Ja, geil.
Genau. Und das haben wir dort dann auch abgefüllt auf Flaschen.
Mhm, selber.
Seine Non-Peated, 7 Jahre alt, Vollreifung im Ex-Garrison Brothers Octave. Also
Bourbon.
Die Garrison Brothers, muss man, das Spannende daran ist, die haben ja extra dicke Fässer, weil die ja aufgrund des texanischen Maturation in diesen Stahltanks ja immer so tagsüber sehr stark aufheizen und fast kochen. Und nachts sich stark abkühlen. Deswegen sind denen ja Fässer explodiert.
Ja.
In der Anfangsphase. Und dann haben die einfach gesagt, wir müssen die Dauben dicker machen. Tim jagt eine Fliege gerade, während ich hier erzähle.
Ey, jedes Mal, ne?
Wenn ich, also, ich komm hierher
ich
und...
Ich weiß nicht, ob du die mitbringst.
Ja,
du,
ich weiß nicht so. Auf jeden Fall...
Ich hab's ja erwischt.
Auf jeden Fall ist es so, dass da ein super interessanter Whisky rausgekommen ist.
Warum super interessant? Also, ist halt ein Bourbonfass.
Ja, aber das ist irgendwie durch das Garrison Brothers Ding irgendwie speziell. Also erstmal ist der natürliche Fassstärke 47% glaube ich, hatte der. Ne, also der hat extrem verloren in dem Warehouse an Alkohol. Dann war es ja nur ein kleines Fass, ein Octave.
Aber das kann ja dann nicht an den Temperaturen hier gelegen haben. Wahrscheinlich war es dann
Harz ist wie Schottland, sagt die Anna.
Ja, das heißt, da geht ja nicht, also...
Ich weiß es nicht.
Das heißt, sie haben eine hohe Luftfeuchtigkeit und geringe Temperatur.
Ich sage, das ist halt spannend gewesen. Er hat viel Alkohol verloren. Mhm. Es war noch relativ viel drin im Fass, mehr als gedacht. Sie hätte gedacht, dass da mehr raus ist. Also Flüssigkeitspegel gar nicht so weit runter, Alkoholpegel dafür runter.
Okay.
Und es war super intensiv, hatte irgendwo auch Bourbon-Noten, hat ein bisschen Dill mit drin gehabt und
geil.
So. Also eingelegte Gurken und so. Also
geil.
War eine super interessante Abfüllung. Keine klassische Bourbon-Bude, sondern war schon echt was Cooles.
Spannend.
Genau, deswegen haben wir den probiert und es gab noch so einen Distillery-Exclusive, aber das war wieder dieses typische Ellsburn, was ich nicht so mag, nämlich so mega überladen vom
Sherry.
Fass. Das war so ein PX oder irgendwas so. Und dunkle Suppe machen die auch gut.
Ne? Ja.
Und also machen die ja wirklich gut, aber es ist nicht so, ist mir alles zu viel.
Wie viele Leute waren denn da mit?
30.
Und das hat alles Sascha organisiert?
Genau, der Sascha organisiert immer erst zuerst die Distillerie und parallel dann dazu den Termin, weil der muss ja irgendwo Unterkunft für 30 Leute finden, was in Zorge jetzt nicht so einfach ist. Das heißt, wir waren verteilt da auf 3, 4 Häuser.
Was ist da in der Nähe?
Da ist nichts in der Nähe, glaube ich. Du fährst in Nordhausen von der Autobahn runter und fährst nur noch 30 Kilometer oder so durch den Harz. Ja,
Nordhausen also.
Ja, aber es ist 25 Kilometer weg von Nordhausen.
Ja, okay.
Also keine Ahnung.
Ja,
das ist so ziemlich im Nirgendwo.
Ja.
Aber wie gesagt, war sehr schön. Wir hatten auch Glück mit dem Wetter. Sonne schien. Hat irgendwie abends beim Essen, wenn wir am Esstisch saßen abends im Hotel, hat es geregnet. Und danach war es aber auch wieder weg und die Sonne schien wieder. Also es war, wir hatten ein cooles Wetter eigentlich.
Schön.
Ja, Fotos sahen auf jeden Fall richtig cool aus.
Ja, wir haben, diese 30 Leute haben ja an jedem Abend dann auch noch ihre eigenen Pullen auf den Tisch gepackt. Also jeder hat so irgendwie, ich sag mal, zwischen 4 und 20 Pullen mitgehabt. Die Tische waren voll mit Flaschen und du hast halt einfach, bist da durchgelaufen, hast überall mal genascht.
Ja.
Also das war sozusagen der Deal des Abends, ne? Jeder bringt was mit und alle probieren, worauf sie Bock haben. Das war so der Freitag, der Anreisetag, Samstag dann über Tag Destillerie und am Abend dann Masterclass-Tasting, da ist die Anna ins Hotel gekommen oder die beiden Annas, also die hat noch eine, ihre Lebensgefährtin und die auch dort in der Destillerie arbeitet, das ist auch Anna. Mhm. Die beiden Annas waren dann abends da und dann gab es eine Masterclass mit 7 Whiskys nochmal, das war nicht ohne. Wir waren
ach
ja,
du Scheiße.
Wir waren ja auch so, und die waren großzügig eingeschenkt.
Ich hoffe, da gab es auch gut was zu essen.
Ja, ja, vorher gab es Essen. Also das, ja. Ne, zünftig deutsch. Nicht, am ersten haben wir so Schnitzel, am zweiten hatte ich Scholle, also Spargel und so Zeug. War okay. Mhm. Wir haben gut gegessen. Und dann, als das dann durch war, haben natürlich alle wieder ihre Pullen geholt und die auf den Tisch gestellt.
Was ist denn bei Elsburn, wie kann man denn den Destilleriecharakter beschreiben? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, das schmecke ich in jedem, auch wenn die zugeklatscht sind? Oder sind die dann so zugeklatscht, dass da gar nicht, also das ist eigentlich egal, weil das, da hättest du auch irgendwie
also ist ein relativ, sonst was reinkippen können? Ja, es ist ein relativ komplexer Rohbrand, finde ich. Also deutlich aromatischer und nicht so, es war ganz lustig. Sie hatte ein Sample von einem Glenfarclas Rohbrand da und da, den haben wir ja selber schon mal probiert. Mhm. Auch ein Poddy sogar. Mit einem,
das war als spontan der Lukas
war
bei
Gang. Genau, der Lukas war da, genau. Das war das, genau. Da haben wir den probiert und sie hatte ihn zum dran riechen mal rumgereicht, sozusagen als Vergleich.
Ja.
Riecht man hier Glenfarclas und riecht man hier unseren Rohbrand.
Ja.
Und da hat man ganz klar gerochen schon, dass das deutlich komplexer ist, was die an Rohbrand schon erzeugt. Ich kann aber tatsächlich so den Stil, dafür habe ich davon zu wenig probiert. Ich kannte die ja eigentlich vorher nicht. Ich habe mal 1, 2 Glen Els probiert vorher. Oder 2, 3, also 2, 3 vielleicht, nicht viel.
Elsburn.
Elsburn, früher Glen Els. Ja, 2 davon waren bestimmt Glen Els. Das ist also auch schon ein bisschen länger her.
Ja.
Und deswegen kann ich da relativ wenig zu sagen. Zumal, das muss man sagen, 90% ist zugehämmert mit Fass. Mhm. Das sind alles sehr, sehr dunkle Whisky. Ob das ein Port ist, ob das ein Rotwein ist, ob das PX ist, ob das Malaga. Die hat ja Fässer ohne, also eine irre Fassauswahl. Alles, was Süßwein ist die ganz vorne dabei. Die haben sogar Mitsunara-Fässer, haben wir auch einen probiert in der Masterclass.
Gut.
Das war einer der spannenderen. Vollreifung ja. Mitsunara.
Ganz geil.
Kostet allerdings, glaube ich, 250 Euro die Buddel.
Ne? Naja, die Fässer sind ja auch immer so eine kleine Bitch, dass die irgendwie wohl. Warte mal, warum nimmt man die so selten? Weil die wohl so oft lecken tatsächlich. Ne? So Leckagen, weil das so Holz so. So hart ist, dass es gleichzeitig auch porös dann wird und dann da Leckagen entstehen, und dann sind die Fässer ja auch so teuer.
Da hat die Anna ein bisschen Glück, das hat sie aus dem Nähkästchen geplaudert, ein Studienfreund oder Studienfreundin, das weiß ich nicht mehr genau, der Vater ist Küfer in Japan und der baut Mitsunara-Fässer. Und über die Connection hat die gekriegt und sie hat gesagt, die sind alle astrein, da leckt gar nichts bei mir. Die kriegt aber auch die Top-Notch-Fässer von
denen. Okay, krass. Ja, das ist doch schön.
Genau.
Das
also, ist doch cool. Die zahlt damit sicher auch einen Haufen Geld für, aber sie kriegt
halt mit Versand und so.
Absolute Top-Ware, sagt sie.
Dass das jetzt beim Eder bauen lässt oder aus Japan hierher verschiffst, ist, glaube ich, schon ein Unterschied.
Genau.
Ja.
Und sie sagt, da ist noch nicht ein, ihr habt nicht ein Problem mit diesen Fässern gehabt, noch nicht eins.
Krass.
Wo andere, bei St. Kilian hört man ja, da ist ja die Hälfte raus nach 2 Wochen, weil es ja aus allen Daumen rausläuft.
Sag ich ja.
Bei St. Kilian, die haben ja nur Probleme mit den Fässern.
Ja.
Aber gut, ja, das ist auf jeden Fall größtenteils eben, wie gesagt, dunkler Kram. Auch dieses Masterclass-Tasting mit den 7 Whiskys, ich glaube, da waren 2 etwas heller, nämlich das neue Original-Bottling. Früher gab es ja diesen The Journey, ich glaube, den gibt es sogar heute auch noch. Mhm. Und jetzt heißt der The Hearts.
Hearts?
The Hearts. Mhm. Und der ist relativ hell und hat 30-40% Bourbon, Ex-Bourbon-Anteil. Und der ist eigentlich auch ganz lecker. Den gibt es in so einer 46% Variante und in einer Distillerie-Variante mit 50%. Und die ist richtig gut. Und die gab es auch cool. Im Masterclass-Tasting. Und eben, wie gesagt, dieser Mitsunara hat mir sehr gut gefallen. Ja, und dann haben die noch so eine, was weiß ich, Otto der Erste, Henry der Vierte, so eine Majestätsserie. Alles, wie gesagt, schwere, fasslastige Brocken. Aber, also da gibt's ja, die Leute stehen da ja drauf, da muss man ja
sagen. Ich kann sagen, gibt ja genügend, die da drauf Bock haben.
Deswegen war das total unkritisch für die Truppe. Mich persönlich hat es jetzt nicht so mega abgeholt, obwohl ich es auch spannend fand, das alles zu probieren. Ne? Also ja. es war schon cool und hat, deswegen, wir hatten da viel Freude. Ich muss aber gleich noch ein bisschen was zur Distillerie erzählen, nachdem wir hier mal probiert haben, was du hier eingeschenkt hast.
Ach so, können wir auch schon machen, wenn du Lust hast. Ja, ich habe mir letztens ein Sample im Fassstadtforum bestellt vom Ball Blair 17, weil ich das irgendwie spannend fand. Also gibt es so ein Travel Retail Abfüllung von Ball Blair, Originalabfüllung mit 46 Volumenprozent, Ex-Bourbon-Fässer, Sherry Butts und das Ganze gab es jetzt irgendwie für knapp unter 100 Euro. Wo ich gesagt habe, auch ganz cool, probierst du aber vorher mal. Kann man sich ja heutzutage inzwischen schönerweise wieder leisten, dass man probiert vorher. Ich bin froh, dass ich probiert habe. Ich würde mir auf keinen Fall eine Großflasche bestellen, weil das ist tatsächlich volle Möhre Fass, finde ich. Der ist so fasslastig.
Was ist denn das für eine Note?
Ich finde das total strange. Ja,
das ist aber nicht nur einfach Fass. Was ist das für eine Fassreifung nochmal? Was hast du gerade gesagt?
Das ist Ex-Bourbon und Cherry Butts. Ich finde die Note so strange, ich weiß nicht, was es ist. Aber weißt du, was ich meine? Es ist übelst fett. Ist übelst fett.
Der hat auch so eine ätherische Note, die aber nicht vom Alkohol irgendwie kommt, sondern die irgendwie...
Es ist kein Schwefel.
Im ersten Moment ist das Eukalyptus oder sowas.
Ich weiß nicht, was das ist. Könnte sein, dass es Eukalyptus ist.
So Minze.
So minzig ist das auf jeden Fall. Aber es ist ja trotzdem so... Ja, wie gesagt, hier, ich habe heute hier Gelbfallen ausgestellt. Die kommen aus den Blumen, habe ich jetzt festgestellt. Das sind irgendwelche komischen Dinger.
Sie kommen aus den Blumen.
Und immer, wenn man Whisky hier stehen hat.
Kommen sie aus den Blumen.
Ja, ja, so kleine Scheißhausfliegen. Nee, das sind keine Scheißhausfliegen, diese kleinen Essigfliegen oder was das ist.
Fruchtfliegen.
Ja, sowas. Auf jeden Fall.
Riecht komisch, muss ich jetzt probieren.
Ja, ich war schockiert. Ich habe mich so gefreut und dann dachte ich mir so, oh, Ball Blair, eigentlich auch eine coole Brennerei, ne? Und ich kam mit denen nicht so zurecht. Schenk die gerne nach. Ich hätte ihn auch stehen lassen ein bisschen.
Schmeckt drüber. Ja, bittere, überlagerte Eiche. Zu viel Eiche.
Ne? Das ist. Von den Daten her, ich habe mich so gefreut.
Und das ist seit 2019 steht das schon in den Läden rum. 5 Jahre. 6 Jahre.
Offensichtlich. Ich habe den tatsächlich auch, als ich jetzt im Winter in Schottland war, am Flughafen gesehen und habe überlegt, ob ich mir den mitnehme, weil da gab es den auch im Angebot. Hab mir dann ja aber diesen Bomo mitgenommen, den es damals gerade ganz neu gab. Einfach weil er neu war. Und hab da aber immer mal schon so ein Auge drauf geworfen, weil ich, wie gesagt, von den Daten 46 Volumenprozente, 17 Jahre Originalabfüllung und...
Könnte man fast denken, die haben irgendwie Virgin Oak oder sowas genommen, finde ich, vom Geschmack.
Genau das. Das war meine allererste Idee und musste dann nochmal nachsehen, da muss Virgin Oak drin sein. Also das ist so zugeklickt, also oder? Das ist doch so viel Fass einfach.
Ja, ist mega, mega fasslastig und auch übereicht.
Ja. Ne? Und wir sind tatsächlich ja, wir mögen Eiche.
Ein Traum in Eiche hell.
Hättest du vor meinem Küchentisch?
Der ist doch nicht Eiche, das ist, oder ist das Eiche?
Das ist Eiche.
Das ist Eiche. Mhm. Ist aber sehr hell gebeizt.
Den gibt's auch in Schwarz. Mooreiche. Mhm. Die gute Mooreiche.
Mooreiche habe ich an Messergriff.
Ich wollte mir eine Tabakpfeife aus Mooreiche kaufen. Das soll ja so der Shit sein, ne?
Brauchst du jetzt Tabakpfeife?
Ich hab mal. Hab ich irgendwann aufgegeben. Hab irgendwann mal so eine Tabakpfeife, so ein Rohling geschenkt bekommen, so ein Bruyère Block, den ich mir dann selber zugeschnitzt, geraspelt, feilt und geschliffen habe. Und dann habe ich mir irgendwann eine ordentliche gekauft oder zwei. Und ab und zu, wenn es passt, dann rauche ich auch mal Pfeife. Ist ganz nett.
Kilo Gras rein und ab geht die Luzi.
Aha. Nee. Schon also ordentlich Spaß, mit ja, schon Kokain drin.
Okay. Crack. Richtiger Mann raucht Crack.
Richtiger Mann raucht Crack. Stimmt. Genau, Kinder. Sehr gut. Ja, wie gesagt, also ist das nicht, ich dachte, ich bin an dem Abend, als ich das probiert habe, vor 2 Wochen oder so, ich bin irgendwie schräg drauf, ne?
Nee, bist du nicht.
Weil ich habe den gleich am Anfang probiert gehabt und dachte so, okay, vielleicht ist irgendwie Tagesform, ist irgendwie ungeil. Hab dann direkt mir das Ding aber heute nochmal mitgenommen und dachte mir, wie gesagt, wir probieren es heute einfach nochmal. Und es ist wirklich immer noch leider so scheiße wie vorher.
Und diese Übereiche, die klebt auch echt auf der Zunge, ne? Nicht schön.
Ist nicht schön, ne?
Nee.
Schade.
Nicht schön. Aber vom vielleicht nicht schön zum Schönen.
Ja, du wolltest noch ein bisschen was über
Elsbohren. Ich war sehr erstaunt, wie viel Content das Ganze noch hatte. Also es waren so Dinge, die haben mich einfach überrascht. Zum Beispiel die Tatsache, dass ja die Distillerie ist ja einmal umgezogen innerhalb von Zorge. Mhm. Und die war vorher in so einem alten Kloster. Und dort wurde der erste, hieß das Aqua Spiritae oder sowas, also der erste Getreidebrand 1200 irgendwas gebraut. Und da hat die so lustigerweise gesagt, die Anna so, naja, wenn die Schotten und die Iren sich da wegen 1600 und irgendwas da um 1500 da kloppen.
1400
kloppen.
1496, glaube ich.
Irgendwie sowas, ne? Da könnten wir hier unsere Klosteraufzeichnungen aus dem Schrank holen. So nach dem Motto. Fand ich sehr lustig. Also hat die so mit dem zwinkernden Auge gesagt, das ist natürlich nichts, was die auf die Flaschen draufschreiben oder so. Aber fand ich auf jeden Fall ganz lustig. Das heißt, der Ort hat Historie. In diesem Kloster wurde halt auch lange selber gebraut und gebrannt. Mhm. Das ist das eine von der Geschichte. Das zweite ist, das Thema Local Barley ist dort Standard. Das steht auch nicht auf den Flaschen drauf. Aber sie sagte, letztes Jahr, das Getreide kam im Umkreis von 8,5 und 8,9 Kilometern. Das Getreide dieses Jahr kommt im Umkreis von 12,2 bis 12,5 Kilometern. Die weiß, welche Felder das sind. Die hat mit den ganzen Bauern da Agreements und so. Und in ihrem Auftrag bauen die Bauern eben alte Getreidesorten an, die man früher in der Region genutzt hat. Mhm. Und das ist ganz lustig. Ich habe so gesagt, so bis welchem Alter geht das denn und so? Und dann meinte die so, ja viel 50er, 60er Jahre, 70er Jahre, 80er geht nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, wieso geht 80er Getreide nicht mehr? Ja, 50er, 60er, 70er Jahre, das kann man entspannt wieder anbauen, weil die Schädlinge, die das angegriffen haben, die sind ausgestorben.
Ach, ja klar.
Und 80er Jahre Getreide, das ist schutzlos den Schädlingen ausgeliefert. Da musst du extrem viel
Pflanzenschutz betreiben,
genau. Mhm. Und bei den älteren Sorten musst du das nicht, weil dafür interessiert sich das heutige Viehzeug
da draußen. Schlau, ne?
Das ist schon ganz witzig.
Das ist echt witzig.
War so ein Nebeneffekt, hatte die so nebenbei erzählt. Ne? Weil ich gefragt hatte, hier, wie sieht es denn aus mit Pflanzenschutzdüngern und so? Nee, deswegen nehmen wir kein Getreide aus den 80ern und später und so. Mhm. Steht aber auch alles nicht auf den Flaschen drauf. Ne? Da steht ja nicht Local Barley, da steht nicht irgendwie alte Sorten oder so, aber das machen die halt. Mhm. Und das fand ich so ganz nett, weil das ist so ein Storyboard, den kriegst du dann halt dann nur vor Ort irgendwie wie an die Hand gegeben. Ja, also die macht sich sehr große, sehr viel Gedanken zu diesen ganzen Themen. Die Flaschen werden in irgendeiner Glasbläserei im Harz da hergestellt. Die Etiketten druckt irgendwer da. Das ist alles lokal, ne? Die sagt, auch in der Corona-Zeit hatte sie wenig Probleme mit Lieferanten, weil das war alles lokal um die Ecke. Das war jetzt schlau. Keiner aus irgendwie.
Ja, schlau.
Ne? Nicht irgendwie ein Lieferant aus Hamburg oder aus Übersee oder sonst woher, ne? Sondern das war alles local.
Ich meine, der Erfolg gibt ihnen ja auch recht, ne? Also wenn man jetzt schaut, es gibt ja wirklich viele Menschen, die den Flaschen hinterherrennen.
Genau, die produzieren gerade genug für Deutschland. Sie sagt, sie kann nicht größer gehen, weil sie hat nicht den Stoff dazu.
Ja, aber das ist ja gut. Ich finde das irgendwie schön, wenn man sich dessen bewusst ist und nicht versucht, dann zu sagen, na komm, Europa geht schon noch.
Genau.
Ich glaube aber, ab und zu haben die auch mal solche Sachen gemacht, wie so eine Abfüllung für, ich weiß nicht, war das Glen Ells oder Elsbjörn damals noch, für so unabhängige Abfüller außerhalb Deutschlands, glaube ich, gab es so vereinzelt mal so Specials irgendwie hier für Whisky Exchange oder irgendwas, weiß ich gerade, aber nicht, ob das, da auch Glenn Els dabei war oder für SMWS oder so, keine Ahnung, irgend sowas.
Das könnte sein, aber das genau. Ist ja, das, wenn du so mal ein Einzelfass abgibst.
Aber vielleicht verwechsel ich das gerade auch.
Nee, du kannst ja auch, die haben ja auch so ein Cask-Owner-Programm und sowas, ne? Da kann ja auch irgendein Abfüller kommen und dann sagen, hier, ich hätte mal gern ein Fass von euch. Wenn die SMWS ankommt und sagt, wir wollen mal ein Fass haben von euch, dann sagt die bestimmt nicht nein.
Ja.
Also so wenig Fässer haben die jetzt auch nicht, ne? Also die haben 2-3 Läger, das ist auch, also die sind das Dach voll mit Zeug, ne? Das ist schon alles ganz gut. Das lagert ja auch alles nicht so lange. Ich glaube, der älteste Whisky ist jetzt 16. Und aus den ersten 4-5 Jahren haben sie gar nichts mehr. Seitdem es die Distillerie gibt, ist alles schon gebottelt. Und viele Sachen, die haben, die haben auch viele kleine Fässer. Die werden dann ja nicht so
alt. Ja, na klar. Die kannst du auch nicht so lange liegen lassen, ne?
Genau. Nein, und im Brennraum, wo die Destillationsblasen standen, die Brennblasen, das fand ich ganz spannend. Da ist ein großer Schreibtisch drin. Das ist da drin natürlich irre heiß, ne, weil wird halt destilliert. Direct fired mit Holz. Ne, dann machst du wirklich unten die Klappe auf und dann kommt da immer alle halbe Stunde ein Mitarbeiter vorbei und schmeißt da die Holzscheite rein. Fand ich auch ganz cool. Mhm. Und sie hat da mittendrin wirklich quasi 1,50 Meter von den Blasen weg ihren Schreibtisch. Und dann steht da ein Monitor und dann sitzt sie da, ne, und arbeitet da, ne, um dann nah am Prozess zu sein. Ne.
Aber das ist schön.
Direkt hinter, der Spirit Safe, so direkt zum, kannst da hinten greifen und so, ne?
Ja.
Das ist so ihr Arbeitsplatz. Also ich fand das alles ziemlich cool. Ist so ein.
Living the Dream.
Ich glaube, das war. Also die, vorher waren die im Kloster und jetzt war, glaube ich, so eine alte Gesundheitseinrichtung, irgendwie sowas. Ne? Ist nicht besonders schön von außen, ist so ein 70er-Jahre-Bau gefühlt oder 60er-Jahre-Bau.
Ja, okay, die mag ich immer nicht, aber.
Aber von innen total nett gemacht. Schön. Ne? Alles, also der Hof neu und ist alles hübsch gemacht, aber man sieht, dass die Bausubstanz halt aus so einer Kubuszeit kommt, wo man so kantig plötzlich gebaut hat. Nee, aber.
Quadratisch, wie gesagt, praktisch gut.
Ja. Nee, war super herzlich, war nett, war interessant. Und wie gesagt, das war natürlich cool. Dann stand das Fass da schon aufgebockt, dann standen da die Flaschen, wir haben halt abgefüllt, selber mit so einem Korken, mit so einem also den Korken mit so einem Hebel so reingedrückt, dass der so drin sitzt. Dann die Schrumpfkapsel drauf gemacht selber und dann eben das Etikett geschrieben und sie hat es aufgeklebt, weil das, da ist die halt Profi drin, ne? Das, wenn man selber Etiketten klebt, das kann auch schief gehen. Deswegen, das hat die dann netterweise gemacht. Aber das war aber cool.
Es gibt dann, diese Vorrichtungen, wo man dann oftmals die Flasche einlegt und dann hat man solche Marken.
Ja, genau.
Das
gibt es da auch, ne? Aber das jedem zu erklären, das war halt, deswegen hat, ja, du hast das Etikett geschrieben und sie hat dann die Flasche etikettiert.
Okay.
Ne? Und ich habe, glaube ich, Buddel Nummer 11 oder Nummer 12 gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht im Kopf. Also cool. Ich war relativ weit vorne in der Gruppe und alle haben Schiss gehabt, dass das fast nicht reicht, ne? Weil wir waren ja 30 Leute und nachher waren aber doch ein paar Buddels übrig. Und da sind dann noch einige über den Chat vom Sascha weggegangen und ich weiß gar nicht, was die mit den letzten paar Bullen machen, aber ist auf jeden Fall schon cool.
Hat er euch an dem Wochenende schon von seiner Jubiläumsabfüllung erzählt?
Ja, er hat das irgendwo mal fallen lassen, aber ich wusste jetzt nicht genau mehr, was das war. Er hatte das irgendwie, wie gesagt, er hat es ja geheim gehalten, aber er hat das Rätselraten dort schon begonnen. Genau.
Na krass, ne? Also kurz zur Info, zur Transparenz. Also der Sascha, der Friendly Mr. Z oder der, was war's, Zandalf. feiert in diesem Jahr sein 5. Jubiläum mit seinem Kanal. Es ist noch nicht so weit, deswegen gratulieren wir auch noch nicht. Und er hatte dafür die Möglichkeit, mit dem Brüder Whisky Haus eine Jubiläumsabfüllung zu machen, wollte eigentlich was ganz anderes und kam dann irgendwie an einen 16 Jahre alten Old Pulteney aus einem 50 Jahre alten Portfass.
Gefinished. Also ja. Ein Sherry Butt.
Ein Sherry Butt gefinished
in einem 1985er Portkasten. Also wo 1985 Port reingekommen ist und der jetzt, also vor einem Jahr oder so geleert wurde.
Ja, also.
Wo dann für, ich glaube, 12 bis 18 Monate Port.
40 Jahre alt ist fast, okay. Ja. Genau, und die Bullen gingen gestern für irgendwie, was war es, 90 Euro, 100 Euro in Verkauf und nicht mal 2 Stunden waren die 250 irgend sowas Flaschen weg, ne? Ging rucki zucki, ich habe kurz gezuckt, weil der klang irgendwie geil und dann dachte ich mir aber, nee, Pulteney, so zugeklatscht, habe ich eigentlich keine Lust drauf. Also Sherry und nochmal Port. Auf der anderen Seite habe ich es dann bereut, weil der Bei Redbreast ist das relativ häufig auch so, dass du so viele Fässer hast, hintereinander, nacheinander, nebeneinander. Und das funktioniert eigentlich auch immer ganz gut. Ich bekomme bestimmt irgendwo ein Sample, will ja, den auf jeden Fall mal probieren.
Können
wir mal
zusammen probieren.
Genau, hast du bestellt? Wie viele Flaschen?
Zwei? Eine.
Okay.
Ich habe, das ist ja die dritte Abfüllung vom Sascha und ich habe die alle drei jetzt. Also die dritte habe ich jetzt auch bestellt.
Fanboy. Sehr cool, ja.
Die anderen beiden habe ich noch gar nicht aufgemacht. Der hat einen Isla-Whisky rausgebracht.
Weiß ich noch.
Sonnenseite auf Isla oder so hieß der.
Ja.
Und der zweite habe ich vergessen, wie der hieß, aber den habe ich auch. Das war so eine, sah so ein bisschen so, so monstermäßig aus. Und Monster Blend habe ich auch noch. Hat der schon vier Flaschen rausgebracht jetzt? Ich weiß gar nicht.
Wer weiß.
Ich verliere bei sowas immer den Überblick und zählen war noch nie meine Stärke.
Also jetzt Geografie
nicht, 1 bis 5.
Geschichte nicht, zählen auch nicht.
Mathe ist nicht gut.
Mathe ist nicht gut?
Ich weiß gar nicht, wie ich Mathe-Leistungskurs beim Abi geschafft habe.
Du hast Mathe-Leistungskurs gemacht? Das kann ich dir ganz kurz erklären. Ich finde es nämlich total schizophren mit Mathe-Grundkurs und Mathe-Leistungskurs. Du hast Leute, die verstehen Mathe nicht. Ja? Denen gibst du einfach mal die Hälfte der Zeit an Unterrichtsstunden, um Mathe zu verstehen. Und dann hast du die Leute, die denken, sie verstehen Mathe, denen gibst du das Doppelte an Zeit. So totaler Quatsch. Eigentlich müsste der Mathe-Grundkurs im Abitur müsste doch das Doppelte an Zeit haben, damit die mehr Zeit haben, Mathe zu verstehen. Und der Mathe-Leistungskurs müsste doch viel weniger Zeit haben, weil die ja Mathe verstehen und weniger Übung wahrscheinlich brauchen.
Herzlich willkommen im pädagogischen
Podcast. Ja, Entschuldigung.
Aber
ja,
alles gut.
Das verstehe ich bis heute nicht.
Hast ja recht.
Wie man auf das schmale Brett kommt, das so zu machen. Natürlich sind die Inhalte sind auch noch gleich. Das ist ja das Nächste. Das heißt ja nicht, wenn du Mathe-Grundkurs machst, dass du dann irgendein Teilgebiet der Mathematik abwählen kannst. Nein, du musst alles auch machen, nur nicht so tief natürlich.
Ja.
Naja, Entschuldigung.
Ich habe irgendwie das Abitur geschafft, trotz Mathe-Leistungskurs, obwohl das immer mein schwierigster, die größte Hürde war.
Ich habe, bei uns hat man das früher immer Hausfrauen-Abi gemacht. Ich hatte Leistungskurs Deutsch-Englisch.
Ja, das ging bei mir damals nicht. Ich musste mich entscheiden zwischen einer Naturwissenschaft beziehungsweise Mathe. Also ich konnte nehmen als LK1 Mathe, Physik, Biochemie und als LK2 Russisch oder Englisch. Und da ich kein Russisch hatte, war es dann Englisch.
Krass. So. Nee, weil, ja, das, wie gesagt.
Habe ich Mathe-Englisch Abi gehabt.
Ich war da auch ein Exot, weil ich war auf einem naturwissenschaftlichen Gymnasium.
Du bist ja mit Deutsch und Englisch gut unterwegs gewesen.
Oder war ich mit Deutsch, Englisch auf jeden Fall ein Kanarienvogel dort.
Sehr gut.
Ja.
Sehr gut. Aber so nun viel zu viel über unsere Leiden als junge Wärter gesprochen hier. Lass uns doch mal wieder hier zum Thema Whisky kommen. Du hast schon wieder was eingegossen.
Ja, das können wir aber ein bisschen stehen lassen. Das kann auch ein bisschen atmen. Wir machen heute Bad Tasting. Also wie gesagt, der Paul Blair, leider ein Reinfall. Ich mag die Brennerei, die ist mir sympathisch.
Ich mochte sie noch mehr, als sie noch Vintages auf den Flaschen hatte.
Auch habe ich mir immer noch so ein paar habe ich noch im Keller stehen.
Einen
so,
habe ich noch.
Ich habe drei. 90, 91, 92.
Ich will mir noch mal eine von diesen
oder 89, 90, 91, irgend sowas. Ja.
Ich will mir noch mal eine von diesen ganz hellen Bourbon-Dingern, so die so 2005 bis 2015 oder so sind, noch mal holen. Die gab es mal eine ganze eben zu der Zeit bis
oh, soll 2018. Soll ich mal schnell noch einen ganz alten Paul Blair holen zum Vergleich vielleicht?
Wenn du was offen hast?
Nee, ist zu. Können wir aufmachen.
Wenn du es aufmachen möchtest?
Machen wir vielleicht später. Oder ja, weil das ist spannend. Ich habe ja letztens irgendwann mal für, keine Ahnung, gab es bei eBay für nicht viel Geld, einen 8-jährigen Paul Blair aus den 70ern.
Oh, krass.
So einen alten.
Das 70er, ist natürlich cool.
Ende 70er, Anfang 80er, irgendwas dazwischen, steht noch ausländisches Erzeugnis drauf.
Wenn man noch ausländisches Erzeugnis aussprechen kann, hat man noch nicht zu viel getrunken.
Ausländisches Erzeugnis.
Ja. Das ist immer ein guter Test. Hast du zu viel Rams-Intus?
Ich habe das manchmal.
Sag es.
Ich habe das manchmal beim Wort Schlüssel. Ganz schwierig. Schlüssel. Ob selbst wenn ich nichts getrunken habe, könnte das da manchmal
schwierig sein. Oder was ich auch toll finde, recherchiere es mal.
Oh ja.
Recherchieren.
Recherchieren. Recherche. nee, deswegen, wir haben hier gerade noch was im Glas,
ja.
Aus der Space Side auf jeden Fall.
Ist das wirklich so?
Da ist tatsächlich drei Brennereien, Girvin als Grain, Belvini und Glenn Fick dich.
Und Kinvini vielleicht noch?
Nee, dafür ist zu alt.
Ah, okay.
Dafür ist zu alt, weil Flasche aus,
Ausländisches Erzeugnis.
Flasche aus, ausländisches Erzeugnis, also vor Paar 80 irgendwie.
Granz.
Genau, Euromark Markengetränke GmbH.
Also Granz kennt ihr mit Sicherheit alle auch aus den ein oder anderen Supermarkt oder Bordershop oder irgendwas. Ja. Immer in so 1 Liter Flaschen gibt es dann ja, in verschiedensten Varianten. Ich glaube, da gibt es bestimmt am Markt 20 verschiedene Sorten.
Ja.
Ich glaube, maximal mit 40 Jahren habe ich oder 30 Jahre, 30 habe ich auf jeden Fall schon gesehen, 40 ja. Weiß ich gar nicht. Aber gibt es auch als bis ins hohe Alter, aber das meiste ist, glaube ich, NAS, was die verkaufen.
Genau.
Oder aber 12-Jährigen gibt es noch, glaube ich.
Das war, ja, 12 kann sein. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Gibt es, wie gesagt, bis heute Grants, Familienunternehmen im Endeffekt, aber naja, was heißt Familienunternehmen? Ist schon relativ groß.
Familienkonzern,
ja, würde ich Familienkonzern, sagen. Den gehören ja wirklich bekannte Marken, mehrere. Da gehört ja auch hier Hendrix Gin dazu beispielsweise.
Tullamore Dew.
Genau.
Gehört den Damen und Herren auch. In
ja.
Irland.
Genau. Irland, ich glaube noch eine in Irland, ich weiß noch nicht was. Irgendwas war da noch.
Das weiß ich jetzt nicht, aber.
Aber das Spannende ist, es ist wie gesagt eine alte Flasche aus irgendwie 70er Jahre. Da steht drauf Grants Standfast, Finest Scotch Whisky, The Girvan Distillery and The Glenfiddich and Balvenie Distillers Dufton.
Woran ihr Grants auch immer erkennt, oder Grants, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich Grants, ist die dreieckige Flasche, die man auch von Glenfiddich erkennt.
Genau, das ist die gleiche Flasche. Wir lassen ihn noch ein bisschen atmen. Wie gesagt, ich habe ihn auch schon mal vorprobiert. Ich war schockiert. Aber das machen wir heute auch nochmal.
Wir machen heute Shocking-Tasting.
Ja, ich weiß noch, wie gesagt, die Malt Mariners haben das damals immer Bad-Tasting genannt. Das fand ich irgendwie ganz find sympathisch. Ich gut. Ja. Deswegen machen wir heute schöne Bad-Tasting-Sache draus. Mal gucken, ob ich noch irgendwas richtig Schlechtes finde.
Bitte. Hättest du mir das gesagt, hätte ich noch so einen ekligen Legic mitgebracht, der so ein Korkschmecker ist. Habe ich noch oder nicht? Ja, Korkschmecker. Du trinkst den und du kriegst diesen fiesen Geschmack nicht mehr von der Zunge runter. So einen ekligen. So ein Waldboden.
Oh, das hatte ich doch mal auch Gammel. Mit irgendeiner Flasche, die. Ich hatte doch mal einen Korkschmecker bei einem.
Daftmüll. Aber da hat der ganze Whisky nicht nachgeschmeckt, weil du hast ja glücklicherweise früh das erkannt.
Wir haben
hast
den
nicht 10 Jahre liegen lassen.
Ich habe den gekauft und haben gleich aufgemacht. Genau. Eine Woche oder 2 Wochen, nachdem ich den gekauft habe, haben wir den Korken rausgezogen und es hat richtig gestunken und haben sofort den Korken ausgetauscht. Das war Glück. Das stimmt.
Genau. Und der hat halt dieses. Der riecht gar nicht so schlecht, aber auch im Mund, der legt sich in den ganzen Mundraum und klebt so auf der Zunge und du kriegst den Geschmack nicht mehr los. Du kannst danach nichts mehr trinken. Kannst mit der Zahnbürste deine Zunge abraspeln, du kriegst das nicht runter. Diesen Pilz-Waldboden-Muff.
Hm.
Ganz schrecklich. Da habe ich noch ein halbes Sample von zu Hause rumstehen.
Aber Pilz im Waldboden könnte auch Mordlach sein manchmal.
Nee, das ist aber in nicht schön,
okay.
In nicht lecker, in ja. Nicht Umami, sondern eher ja. So in Gammel.
Ja.
Verfault.
Schade.
Zerfall.
Nee, das ist natürlich dann nicht geil. Nur ich habe die Tage mal wieder so ein paar Sachen mir zugelegt. Ich war mal ein bisschen unterwegs und habe mir ein paar alte Blends noch gekauft, muss ich sagen. Kam heute 1, 2, 3 Stück
Ui.
Bei mir an. Und zwar ein King George IV.
Mhm.
Und die Flaschen, die gab es gerade immer so für 180 bis 300 Euro.
Sagen, die King George IV, was ist da nochmal drin?
Rosebank.
Rosebank, genau. Die gehen gut über den Tresen. Das ist relativ teuer.
Sauteuer. Und vielleicht habe ich gerade eine Flasche für 30 Euro, 37 Euro gekauft.
Okay, hast du bei eBay
gekauft? Riesengroßes Glück gehabt, ja.
Okay.
Lief total unter dem Radar. Ich saß da und dazu kennst du noch diese Werbung früher, 3, 2, 1, meins?
Ja.
Wo die Leute davor saßen.
Ich und bin so ein alter Mann, ich kenne so eine Werbung aus den Anfangszeiten von eBay.
Und so saß ich davor, als diese Auktion zu Ende ging. Ich habe das durch Zufall gesehen und habe einfach eingegeben 40 Euro. Für so eine, also war es mir halt wert, einfach
hätt's,
so aus
just auch, for fun. Hättest du auch 100 eingeben können, ne?
Ja, hätte ich natürlich machen können. Aber ich
meine jetzt bei der Pulle.
Ich habe just for fun. Habe ich 40 Euro eingegeben, also mal gucken, ob es durchgeht und ging durch, habe dann auch nochmal geguckt, der Verkäufer, alles entspannt gewesen, es war so ein, wie nennt man das, nicht Auktionshaus, aber sowas in der Richtung, naja, so ein
Trödelding,
die halt im Endeffekt,
die räumen
Keller aus und ja. Verkaufen das, was sie in den Kellern finden, verkaufen
stellen
sie
es rein.
Stellen es rein, dann geht es durch. Tschüss, so. Genau. Und sowas war das. Kam auch super verpackt an heute, ich war total begeistert, habe dann auch gleich geguckt, so alles super, Flasche oben noch original, auch zu und so weiter und so fort. Da habe ich mich sehr gefreut. Und dann hatte ich ja letztens schon mal davon erzählt, da habe ich mir eine Flasche Craig Ethel gekauft. Was könnte da drin sein?
Crackenmore
und
oder
Blair Ethel.
Oder Crack.
Genau. Also Blair Ethel.
Blair Atoll.
De Ethel Distillers steht zumindest drauf. Und ich hatte meine Flasche gekauft für relativ wenig Geld und habe mich da total drüber gefreut. Weil als ich die aufgemacht hat, die hat fantastisch geschmeckt. Und jetzt gab es durch Zufall wieder ein paar davon. Der riecht gut, ne?
Ich habe hier gerade am Glas geschnuffelt und der riecht ganz gut.
Der riecht wirklich
gut. Weil Tim sagt, wir machen Bad Tasting heute.
Ich fand ja, ihn der schnüffelt richtig gut.
Gutes Schnüffelstück, Schnüffelstück, wie der Tim immer sagt.
Ja, aber warte mal.
Wir werden sehen.
Deswegen, Craig Ethel, habe ich mich auch gefreut. Und da ist das Witzige, auf dem Etikett steht drauf, die Flasche muss gekauft worden sein. Das hat jemand gestempelt. Da steht ein Stempel drauf vom 9.12.1971.
Krass. Es gibt Leute, die malen aufs Etikett irgendwas drauf und dann denkt man eigentlich doof, aber manchmal ist gar nicht so doof.
Ja,
ne?
Ganz schön schlau.
Ich hab ja auch mal in Oben von meinem Bruder so eine halbe Flasche gekriegt. Du erinnerst dich vielleicht noch? Oben 14. Mm. Und da war ja auch 13.12.91 oder so stand auf dem Etikett. Oder, also nee, auf dem Karton was drauf geschrieben.
Ja.
Das Kaufdatum.
Ja, das machen manche Leute. Und ich habe dann tatsächlich bei dem Craig Ethel, habe ich mir die Flasche von unten angeguckt und man hat ja dann irgendwann mal, wenn man so ein paar alte Blends in der Hand hat, ein Gefühl für diese alten Flaschen auch so, dass diese Flaschenböden mit zunehmendem Alter ja anders aussehen. Und also die sieht halt wirklich auch noch richtig alt aus. Die hat noch diese ganz, ganz feinen Rillen da an der Seite. Man muss ja den Jens Fahr fragen, der kennt da auf jeden Fall diese ganzen
Pantmarks. Wie so Rillen aus wie Baumrinden.
Diese
Jahresringe beim Baum erkennt er an der Flasche halt genau, aus welchem Jahr das ist.
Das, nicht an den Rillen, es gibt ja immer diese Pantmarks. Das heißt, jede Glashütte hat ihre eigenen Zeichen. Das heißt, es ist immer so, also es ist entweder nur ein Zeichen oder es ist eine Buchstabenkombination. Buchstaben-Zahlen-Kombination. Ja. Und dann siehst du auch tatsächlich noch außen diese Rillen. Und da gibt es dann natürlich auch unterschiedliche Identifizierungsmerkmale, die man da anwenden kann. Und, aber was ich mir noch zugelegt habe, der dritte im Bunde ist ein Glenkeith Originalabfüllung, so eine alte. Und da steht drauf, irgend sowas wie distilled oder 100% distilled before 1983. Und das ist eine Literflasche. Vor 1983 distilled ist ein Single Malt. 43 Volumenprozent. Habe ich mich auch gefreut. Habe ich schon länger immer mal geguckt, weil da gibt es so eine Serie.
Ist das so eine kleine bauchige Buddel?
So
ein bisschen eckig?
Eckig, aber, ja, genau, ja, richtig viereckig, bauchig so. Genau, dumpy-eckig im Endeffekt. Okay. Genau. Mhm. Die ist es. Ich weiß aber nicht, ob die alle, dieses 83er-Ding, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Vintage ist oder ob das, keine
Ahnung. Die 07er-Variante habe ich schon ein paar Mal gesehen.
Ja, die gibt es
so,
immer mal.
So für ja, 80 bis 120, je nachdem, wo du so siehst.
So war, ich war genau in der Mitte genau. Quasi. Also, okay. Ein bisschen unter der Mitte. Und das Witzige ist, da liegt ein Zettel drin oder ein Werbeflyer lag da noch drin, original. Und was da alles dazugehört, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Glenkeith, Longmorn, Strathyla und irgendwas habe ich jetzt vergessen. Die alle quasi so eine Serie bilden. Damals der Highland Series oder so ein Kram, weiß ich nicht mehr ganz
genau. So was wie heute bei Bacardi, aber Feldi und
genau.
Ich weiß nicht, was
genau. Aber das fand ich spannend, dass die damals alle zusammengehört haben.
Ja, okay.
Ich überlege gerade, also eine davon habe ich, habe nämlich so einen alten Longmorn 15, den gab es damals noch. So eine Flasche habe ich auch zu Hause als Literflasche. Jetzt der Glenkeith, jetzt muss ich wahrscheinlich mal gucken, ob Strathyla, ob man sowas nochmal bekommt. So einen alten Strathyla 12 in der schwarzen Flasche, weiß nicht, du erinnerst dich bestimmt.
Klar. Also wie so ein Flachmann, ne?
Mhm, ja, genau. Die Flasche sieht auch einfach geil aus.
Gibt's auch in der Literflasche, ne? Gibt's in der 07 und im Liter, ja.
Ich will die gar nicht trinken, ich will die eigentlich nur, da kann auch Wasser drin sein.
Ich will die
mir nur in den Schrank stellen.
So ein 1 Liter Flachmann für den Schrank.
Ja. Nee, ich glaube, die, also vor allen Dingen den Longmorn, das ist, glaube ich, wirklich was, was man aufmachen muss. Weil ich finde, Longmorn findet gerade gar nicht mehr statt. Ich weiß nicht, wann ich meinen letzten unabhängig abgefüllten Longmorn gesehen habe.
Sind die gekauft worden?
Longmorn ist doch Pernod Ricard.
Ja, aber die sind jetzt nicht irgendwie.
Und es gibt von Longmorn schon jetzt seit ein paar Jahren diese Travel Retail Abfüllung.
Das sind ja die teuren, ne? So hier.
Longmorn 18,
20, 21 oder 23.
Genau, teuer. Die gibt es ja.
Aber Aber witzig, Kohle wollen die
es haben. Es gab ja früher immer auch mal spannende, also ich weiß noch, hier Adelphi und sowas, die haben alle immer mal Longmorns.
Signatory gab es mal was und so.
Ganz tolle Signatory Longmorns.
Gordon MacPhail, Distillery Label. Mhm.
Den gibt es ab und zu noch, selten. Ja. Aber sowas wie Signatory Vintage, die hatten damals, oh, ich weiß noch, für irgend so einen Whisky-Shop in Belgien oder so einen Longmorn abgefüllt. Boah, lecker. Und das gibt's alles nicht mehr.
Ich glaube, also, ich weiß nicht, die Abfüller arbeiten ja auch verschieden und so. Bei Signatory habe ich mir das Gefühl, die kaufen dann irgendwie ein LKW-Fässer und dann sind die halt irgendwann dann in einer bestimmten Zeit reif. Und dann gibt's halt ganz viel von einer Sorte, ne? Es gab mal eine Zeit lang, da gab's ständig Glenlivets. Jeder Shop hatte eine eigene Glenlivet-Cask von Signatory Vintage gefühlt.
Aber das hat ja André erzählt, dass dann die Sachen irgendwie reif sind, ne? Und dann müssen und dann die halt raus.
Peng,
ja.
Ne? So genau. Und dann gibt's irgendwie Mordlach viel und dann gibt's irgendwie danach. Oder hier die Legics, diese Sherry-Fass-Vasen, die es so 2015, 2016, 2017 gab.
Die waren alle geil.
Ne? Dunkle Dinger, lecker. Hab ich auch eins von gehabt, ne? Also ja, also deswegen, das kann gut sein, dass die halt.
Da gab es ja noch die Legic hier, die Cuvée-Series.
Die Cuvée ist ja auch dann noch später, genau.
Da waren ja auch 6 Flaschen oder so. Mhm. Waren ja wirklich so gleichzeitig sogar auf dem Markt.
Der geneigte Hörer, der kann sich vielleicht daran erinnern, wir haben nämlich alle mal in Serie in einem Poddy verkostet.
Stimmt.
Mhm, das war relativ zu Beginn unserer wunderbaren Reise.
Sag ruhig Karriere. Sag ruhig Karriere. Unsere Whisky-Karriere, Podcast-Karriere oder wie nennt man das denn?
Ich weiß es nicht. Naja. Ist auch egal.
Das wäre ich auch ein bisschen übertrieben, das jetzt Karriere zu nennen, wa?
Finde ich auch. Aber du hast es ja auch gesagt, nicht ich.
Ja, man muss auch mal ein bisschen provozieren, ne? Das kann man schon mal machen. Was gibt es sonst so Whisky-mäßiges? Ich gucke hier gerade mal wieder bei Whisky Expert.
Es gibt so viel gerade.
Echt so viel? Mich interessiert gerade irgendwie gar nichts.
Nee, aber es gibt so viel. Also ich finde, momentan ist wieder so ein bisschen, wie nennt man das, Aufbruchstimmung, habe ich so das Gefühl gerade.
Hast mich richtig
gekriegt. In die Shops kommt total viel Kram wieder rein. Mhm. Ich habe das Gefühl, die sind alle gut gelaunt gerade. Also diese Untergangsstimmung spüre ich gerade nicht.
Ja, ich glaube, wir sind eine kleine Insel tatsächlich mit Deutschland. Ne? Dass hier noch ein bisschen was geht, das merken die auch.
Preise sind momentan auch ein bisschen realistischer als noch vor 2 Jahren.
Das ist tatsächlich so.
Sachen kommen raus und es ist nicht alles billig, ne, aber es kommen immer Dinge raus, wo ich denke, das ist aber überraschend.
Ja. Also was ich total spannend fand und wo ich leider nicht das nötige Kleingeld für habe, ist aber dieser Glengiri, der rauskam, 21 Jahre Fürstville Oloroso vom Woodram Clan. Originalabfüllung. Das Ding sieht schon geil aus. Geiles Alter. Also da ist alles geil dran.
Aber wenn man für einen 21-jährigen Single Malt nicht das nötige Kleingeld hat, ist der zu teuer.
Natürlich. Also ich sehe es nicht ein, 340 Euro für, genau. Für einen 21-jährigen zwar Single Cask. Das ist mir persönlich einfach, also liegt fernhalt von meinem Budget. Ist einfach genau. So. Das muss ich für mich realistisch einschätzen. Würde ihn jetzt auch nicht auf Krampf kaufen wollen. Selbst ein Sample, dachte ich mir gestern so, brauche ich das? Mal gucken. Irgendwann wird sich vielleicht mal die Chance auftun, dass ich mir da irgendwie nochmal bei einer Flaschenteilung ein Sample zulege. Aber die Flasche an sich, unabhängig, also losgelöst vom Preis, es schlägt bei mir voll ein. Affentitten geil.
Glengarry sind ja auch cool. Also ist ja auch eine tolle Distillerie.
Ja.
Auch die UA-Sachen, die es gibt, ne? Gerade Bourbonfass mag ich total.
Ich würde gern, das ist im Übrigen eine Sache, es gab jetzt zuletzt ja diese ganzen Small-Batch-Dinger von Signatory, da gab es auch einen Glengarry, 12 Jahre von, den würde ich gern kaufen. Wollen wir uns den vielleicht zusammen kaufen?
Das ist ein Small-Batch-Bourbon-Fass sogar, ne?
Ja, wollen wir uns den mal kaufen und mal
Können wir gerne machen, machen wir eine Flaschenteilung.
Machen wir eine Flaschenteilung,
so wie ich 35 CL. So wie ich mit meinem Sohn einen Bratwurstteiler am Baumarkt mache, jeder kriegt die Hälfte.
So machen wir das, das wird geil. Komm, bestellen wir gleich, das
bestellen
wird super.
Gleich, genau. Ja.
Besser jetzt bestellen als später.
Besser haben als brauchen.
Das ist wirklich so. Glengarry Signatory Vintage. Cool, und die Flasche kostet ja nur 60 Euro.
Ist auf jeden Fall nicht teuer, ja.
Ja.
Nein, finde ich cool. Also wie gesagt, ich finde, es kommt gerade irgendwie viel rausgefühlt. Von daher, egal wo du hinguckst, ist gerade irgendwie was los, habe ich das Gefühl. Manchmal auch so Einzelflaschen. So, gerade wenn du so auf ohne Werbung zu machen, deinen Whisky guckst, ne, da poppt mal hier eine Thompson Brothers Flasche auf, dann poppt hier was, da war es hier irgendwie.
Da kam gerade ein Ben Nevis, der sah so spannend aus, hast du das gesehen?
Du, ich weiß jetzt nicht, ne, aber ich, generell finde ich, es kommt gerade irgendwie so, tröpfelt gerade so viel raus. Ich habe den Eindruck, dass die Destillerien ein bisschen Cash brauchen gerade, weil das tatsächlich momentan alles ein bisschen schwierig ist. Und dann wird auch mal zu gutem Preis an die unabhängigen Abfüller vertickt. Und die haben, glaube ich, gerade weniger Probleme, an Whisky ranzukommen, als noch vor 2 Jahren, wo es hieß, ihr kriegt nichts mehr. Mhm. Und ich glaube jetzt, wie schnell das geht. Ne? Vor 2 Jahren haben wir darüber geredet, dass die UAs alle platt gehen, weil die keine Fässer mehr kriegen.
Ja.
Und jetzt wissen die Destillerie nicht mehr, wohin mit ihren Fässern.
Naja.
Fahren die Produktion runter und versuchen ihre Überkapazitäten in den UA-Markt zu drücken. Ne?
Also du, da gebe ich dir auf der einen Seite recht.
Schon verrückt.
Also, guck mal, das war
wie lange ist das her? 1-2 Jahre oder so, da haben wir genau den gegensätzlichen Talk gehabt hier.
Auf der anderen Seite, was ich gerade sehe, ist natürlich, dass letzte Woche kam, glaube ich, diese Meldung oder vorletzte Woche, dass es ein Handelsabkommen der also Großbritanniens oder und der EU mit Indien gibt. Nee, Großbritanniens muss das sein.
Ja, das ist ja noch nicht da. Also
nein, was heißt das noch nicht da? Alter, das wird über die nächsten 10 Jahre reduzieren, die ihre Zölle von 150% auf 40%. Das ist meine Hausnummer.
Pass auf, da muss man, also ich verstehe die Euphorie, die die Schotten da haben. Ich habe es auch gehört. Mhm. Aber das ist ja noch gar nicht ratifiziert.
Da muss man noch abwarten.
Und guck mal, die EU hat jetzt 30 Jahre mit Südamerika verhandelt, also mit diesen Mercosur-Staaten.
Ja.
30 Jahre. Ja. Und jetzt ist man übereingekommen, dass man das machen will. Und die EU sagt, wir machen das jetzt, weil wir uns bricht ja der Markt China weg und so weiter. Wir müssen jetzt diesen Markt erschließen.
Ja.
Und dann kommen die Bauern aus Frankreich und die sonst was und beschweren sich und machen da Druck. Und der Macron sagt, so Fleisch wollen wir eigentlich nicht aus Südamerika haben hier auf unserem Kontinent und so. Ne? Da müssen die Zölle bleiben und so. Also da müssen ja die Parlamente in Südamerika müssen auf jeden Fall irgendwie Menschen zustimmen oder Vertreter zustimmen. In Europa müssen die Staaten halt zustimmen. Ne?
Ja.
Und das ist ein super dickes Brett. Das ist ausverhandelt. Wir haben jetzt eine Take it or leave it so Situation. Kann sein, dass das wegen irgendwelchen französischen Bauern, die Angst haben, dass sie mit ihrem Rindfleisch nachher eine Konkurrenz kriegen, dass das deswegen noch scheitert. Und das ist ja in dem Indien-Case nicht anders.
Ja, naja.
Also pass auf, da hast du Produzenten von Spirituosen, die auch sagen, ey, nur momentan ist das ein Riesengeschäft. Und wenn ihr jetzt einfach so den Bourbon und den Scotch und aus der ganzen Welt den ganzen Krempel reinlasst, das ist ja die Inder haben ja nicht nur mit den Briten ein Handelsabkommen, sondern es geht ja auch um amerikanische Spirituosen und so, es geht ja um amerikanische Produkte vor allen Dingen. Das ist ein Riesenthema und die versuchen natürlich dann auch ihre Interessen irgendwie zu artikulieren und da bin ich mal gespannt. Ich will nur sagen, Vorsicht, ne, mit wir zu große Euphorie, bevor das nicht in Sack und Tüten ist. Sagen wir einfach
so. Ja, und das Problem ist ja auch, dass tatsächlich das nicht alles nicht sofort in Kraft tritt, sondern über die nächsten 10 Jahre,
also, wenn es denn so sein wird. Ich glaube, wenn die Parlamente das ratifiziert haben, wenn es alles sozusagen unterschrieben ist, ne, aber Politik momentan, du kannst dich auf gar nichts verlassen.
Das ist verrückt.
Also das ist ja wie Hühnerknochen werfen und dann aus den Knochen was rauslesen, was da morgen passiert. Und deswegen, was nicht tatsächlich ratifiziert ist, da wäre ich vorsichtig. Ich habe irgendwie gehört jetzt beim André Haberecht in seinem Ding so Diageo-Aktien und warum sind die nicht gestiegen, wenn das doch jetzt so toll ist und jetzt die Shampoos-Korken knallen müssen. Kann sein, dass die knallen, aber das ist auf jeden Fall verfrüht. Mhm. Ja, also wenn die Dinge ratifiziert sind, diese Abkommen, ne, wenn die wirklich in Sack und Tüten sind. Aber vorher wäre ich da vorsichtig. In der heutigen Zeit, wo man nie weiß, was, ne, also Dinge unterschreiben für die Zukunft oder auf so Entscheidungen treffen, schwierig. Ne?
Lebe im Hier und Jetzt und rieche jetzt an deinem Dram.
Rieche jetzt an deinem Dram? Nee, ich meine das ganz ehrlich. Also das ist
ich auch.
Das ist echt ein, ich finde das, gerade sehr, sehr schwierig. Vom jetzt aus allein schon irgendwie 4 Wochen vorzudenken und zu sagen, ja, da müssen die da alle zustimmen. Ey, warte ab, wir werden es sehen. Wenn die da zustimmen, super.
Ja.
Dann wird's dann können die Jungs ihre Moët und Chandon-Pullen aufmachen und da Party machen bei Diageo, dann ist alles gut. Aber wohl, das ist ja gar nicht Diageo, das ist ja Hennessy.
Aber das macht ja nichts, denn an dem Unternehmen, also ich glaube, an der Getränkesparte von LVMH ist ein Hauptanteilseigner Diageo.
Ja, dann, also dann ist ja alles gut. Nee, aber da werden sich alle freuen, keine Frage. Wenn dem so, wenn das so kommt, und da bin ich auch bei dir, das ist natürlich ein Riesenmarkt, das wird auch mit Sicherheit den Scotch wieder entlasten. Aus der aktuellen Situation mit Runterfahren und Personal abbauen, wir wissen nicht, wohin mit den ganzen Fässern. Mhm. Wenn dann da Abnehmer kommen, und das wird auch, glaube ich, dann, wenn auch langsam anlaufen, aber klar, wenn du so einen Hochlauf hast, dann wenn du da erstmal die Lager von den ganzen Distributoren vollpacken kannst in Indien, ne? Da können die Bottling-Straßen auf jeden Fall ordentlich laufen lassen. Da wird nicht Personal gekürzt, dann glaube ich. Ja, und dann ist das doch ganz schick für die. Wir wollen ja, ich meine, ich will ja auch nicht eine Krise haben, wo dann eine Distillerie nach der anderen platt geht. Wir wollen ja diese Diversifizierung haben. Wir wollen ja viele Whiskys haben. Wir wollen ja auch ein bisschen was am Markt sehen. Ich finde das schade, und ich meine, das ist aber auch natürlich eine ungesunde Entwicklung gewesen in Irland. Dass da irgendwie ein Großteil der ganzen neu gegründeten Destillerien gerade alle in der Schräglage ist. Ich meine, es war irgendwie klar, ne, dass es nicht funktioniert, dass dort irgendwie sich in 10 Jahren von 3 auf 30 Destillerien rausgründen oder in 15 Jahren und dass denen es alle super gut geht. Ne? Das war ja irgendwie schon eine Frage der Zeit, dass das da
kann
auch
ja nicht funktionieren, kann nicht auf funktionieren Dauer.
Genau. Also, und die sind sind ja auch wahrscheinlich nicht alle gut, ne? Und da gibt es auch welche, die sind dann, haben dann relativ dünn finanziert und so, ne? Und andere sind eigentlich, denkt man, es müsste eigentlich super sein wie bei Waterford mit der Idee, dann verzetteln die sich so in ihren ganzen komischen Abfüllungen da. Deswegen halt auch, da werden auch später natürlich Fehler gemacht.
Aber meinst du, die haben sie in ihren komischen Abfüllungen verzettelt? Ich dachte, also ich würde da gerne drauf eingehen auf Waterford, weil bei mir ist Waterford tatsächlich
Waterford
eine super Idee, also super schöner Ort erstens, aber ja, also diese Städtchen. Idee ist super gut. Was ich glaube, was die gemacht haben, ist, dass die überschätzt haben, wie groß der Nerdmarkt für irischen Whisky ist. Der existiert noch fast gar nicht. Also der Markt für irischen Whisky, dass Leute wieder anfangen, vermehrt irischen Whisky zu kaufen, das muss erstmal wieder in Schwung kommen. Das war lange Zeit nicht.
Scotch ja, ist gerade das Ding. Du sagst das Gleiche, nur aus einer anderen Richtung. Wenn ich jetzt sage, die haben keine Core Range und die haben kein Standardprodukt, die haben keinen 30, 35 Euro Whisky als Standard, den man irgendwie raushaut, wie das alle anderen auch haben, dann schafft man sich auch kein Bild im Markt. Mhm. Ne, und du, jetzt denk mal, du machst nicht den Bally Morgan 1.1, 1.2, 1.3, sondern mit 1000 Flaschen oder 2000 Flaschen, sondern du machst einfach nur 500 Flaschen. Aber dafür nimmst du von der anderen Hälfte, die packst du in ein Batch rein für deinen 3-jährigen, 5-jährigen, 8-jährigen Standard. Ne? Oder deinen Sherry-Fass oder deinen Rotwein-Fass gereiften oder was. Ne? Also irgendeine Core-Range muss man sich ja eigentlich überlegen. Und das haben die halt einfach nicht.
Das ist das eine.
Und das ist so, und mit dieser Core-Range, die kannst du natürlich auch viel günstiger am Markt adressieren, weil du sagst, das andere sind halt diese speziellen Felder, ne, und Terroir und weiß der Geier was, und dann hast du trotzdem deinen, ich sag's mal ganz blöd, Classic Lady. Ne? Das ist ja das, was der Marc Renier vorher Classic gemacht
Wardy.
Hat. Classic Wardy. Ne, hast du deinen Classic Wardy, Waterfordy. Ne? Und warum, ich verstehe das.
Also, oh, Waterfordy mit 40 Volumenprozent. Lass mal dort, komm, wir schreiben den das mal, da steigen wir dort ins Marketing-Team ein, das wird geil.
Nee, leider gibt es da keinen mehr, der da arbeitet.
Naja, wahrscheinlich. Schade drum, weil der Ansatz war cool.
Flaschen cool, schick.
Alles schön und da waren auch immer tatsächlich ein paar Leuchttürme dabei. Ich erinnere mich da tatsächlich an diese Organic-Sachen, die ich da probiert habe und das war alles geil. Das war wirklich ganz, ganz lecker für so junges Zeug. Aber preislich zu ambitioniert, glaube ich, für so junges Zeug teilweise. Zweitens die reine Flut an Sachen, die dann einfach nicht ankamen.
Selbst die Leute, die dann gesagt haben, ich collecte, die sind da gar nicht mehr hinterhergekommen.
Ja, das für die, also sag ich ja, für die Nerds war es zu viel, um irgendwie mithalten zu können. Und dann wird es nämlich ganz, ganz schnell von, okay, ist was Besonderes, ich sammle das zu, oh krass, nee ey, jetzt artet jetzt in Stress aus, kommt jetzt hier jeden Monat irgendein Scheiß, da hast du gar keinen Bock mehr drauf. Und auf der anderen Seite glaube ich an die Gelegenheits-Whisky-Käufer, die sich, keine Ahnung, 1-2 Flaschen im Jahr kaufen, viel zu schwierig zu vermitteln. Die gehen halt tatsächlich auf die Schotten. oder auf die bekannten, also jetzt inzwischen sehr bekannten irischen Marken mal, wie gesagt, wie ein Redbreast oder sowas.
Also selbst, ja genau, also selbst wenn du jetzt in die Qualität gehst, ne, hast du einen Redbreast 12, wie du gerade sagtest, oder ne, du hast Bushmills mit einer ganz großen Range von Whiskys, die Leute da lieben auf der Insel. Von daher, da gibt es Jameson, es gibt viel Konkurrenz da auch, ne, in dem breiten Markt. Mhm. Ja, und deswegen ist das, glaube ich, mit den ganzen Untermarken Powers und was weiß ich, wenn du in eine Bar gehst, da hängt oft eine Flasche Powers Gold Label, ne? Das ist da auch so ein Standard-Whisky. Das ist hier ein Exot, den trinkt man hier nicht, ne? Aber in Irland hast du den auch in jeder zweiten Bar hängen. Ne, deswegen, also da gibt es schon Marken, die den breiten Markt interessieren, auch aus Irland. Aber ja, ein High-End-Produkt, ein Premium-Produkt, das dann auch noch relativ komplex ist, was ich auch nicht so ganz durchdrungen habe vom Sinn her, mit diesen ganzen, auch mit dann später mit diesen, wie heißt das nochmal, diese besondere Art anzubauen, hier mit Hasenfüße verbuddeln und dann da irgendwie in der Ecke, irgendwie im Mondgang und sag schon.
Biodynamisch.
Biodynamischer Anbau der Gerste und so ein Zeug, ne? Und ja. Und einen kleinen Stich ins Herz habe ich bekommen, als ich vor Ort war. Ich habe ja die Waterford-Distillerie auch mal besucht.
Sieht halt einfach scheiße aus.
Das fand ich gar nicht. Ich fand das da ganz schön. Einen kleinen Stich ins Herz habe ich bekommen, weil der die ganze Zeit erzählt hat, wir haben unsere eigene Quelle und sowas. Und ich dann gefragt habe, und dann sagte er, Fasslager ist nicht hier, das ist irgendwie 80 Kilometer weit weg. Und ich so, naja, aber wie kart ihr euer Wasser dann zu den Fässern, um das dann, wenn ihr das verdünnt auf Trinkstärke, auf eure 50% Trinkstärke, dann meinte er, nee, dann nehmen wir das Wasser von da, ist doch klar. Fand ich ein bisschen schade, dass die eigene Quelle.
Super, also.
Ja, wenn ich sage.
Wer füllt denn sein eigenes Wasser zum Runterverdünnen bei Abfüllung rein?
Also zum Beispiel die Hammerschmiede macht das. Die haben jetzt auch eine eigene Quelle, habe ich ganz vergessen zu erzählen, fällt mir gerade ein.
Ja,
die
in Größenordnungen.
Ja, ich habe in dem Moment, als ich vor Ort war, ich weiß, es spielt ja auch keine Rolle, ob die das machen oder nicht. Ich habe in dem Moment gedacht, weil die gesagt haben, also zum Beispiel bei Bushmills wird ja vor Ort auch gebottelt, die werden mit Sicherheit ihr eigenes Wasser da haben.
Ich glaube,
das ist nicht irgendwie in Belfast oder so, sondern das ist ja vor Ort.
Na, ich glaube, das passiert in Schottland bei Springbank, das passiert bei Buchladdy, das passiert vielleicht noch bei Glenfarclas, aber alle anderen werden noch irgendwelche großen Bottling und
also, ja, nee, ist alles also
Diageo vor allen Dingen. Das ist wird alles ja gut, alles bei Glasgow irgendwo oder Tim, so.
Ist ja alles richtig. Nur wenn jemand mir ganz Sterling stolz von seiner eigenen Quelle erzählt,
ja, ja,
wie geil das ist, dass wir eine eigene Quelle
haben. Kannst du dann halt nicht mehr ernst nehmen,
ne? Dann stehst du dann da und fragst und dann sagst du, nee, Fasslager können wir nicht sehen, weil das ist gar nicht hier. Und ich so, hä? Ne? Und dann fragst du, und das war ja kein Tourguide, das war ja ein Distiller in Ausbildung, der da die Tour gemacht hat. Fand ich übrigens gut.
Und das ist jemand cool
vom Fach die Tour gemacht mhm hat.
Hm? Das ist schön.
Der sagte mir, wir Distiller in Ausbildung machen die Touren. Das gehört zum Job dazu.
Das ist cool.
Keine externen Tourguides bei Waterford.
Gab es zumindest.
Gab es damals nicht, genau.
Schade.
Sehr schade. Vielleicht kauft er jetzt Guinness die Distillerie zurück und macht wieder Guinness dort, wie vorher auch.
Das glaube ich nicht.
Seine alte Guinness-Brauerei.
Meinst du, das ist passiert? Also, ich habe übrigens unseren kleinen Geary bestellt.
Sehr gut. Zeig mal, die Buddel. Hast du ein Bild?
Die Buddel?
Ein Bild aus dem Shop. Ja, genau, der ist das. Okay, dann sind wir. Bourbon Cask, der einzige Small Batch Bourbon Cask. Ich glaube, sonst sind die alle mit Weinfassreifung.
Ich habe jetzt geguckt hier, ne, so preislich. Also, ist das vollkommen in Ordnung mit hier. 59 Euro plus 5 Euro Versand, finde ich, ist absolut cool. 12 Jahre mit, was haben die immer?
48,2. Ist für mich perfekt.
Ist,
Aber ich bin ja auch ein Mädchen.
Das gefällt dem Fatty.
Ich bin ja auch ein Mädchen vom Lande.
Ich mag das, also wie gesagt, ich finde, und das merkt man ja zum Beispiel, die Thompsons genau das Gleiche. Na, die machen ja auch immer 48,5 oder so ein Kram.
Finde ich super.
Das bringt mir die ja noch umso näher und macht mir die umso sympathischer. Das
Sutherland,
der
hat auch 48,5.
Genau, 48,5. Das Sutherland gibt es jetzt inzwischen die dritte Edition. Ja, hier knackt es manchmal. Hier
knackt es irgendwie. Ich habe immer das Gefühl, ich stürze gleich die Wand ein.
Hast du Angst?
Nee. Vielleicht alkoholisiert, habe ich nie Angst.
Okay.
Stürze ich mich die Klippen runter.
Okay, nee, ja, ich weiß auch nicht.
Manchmal, oder sitzt bei dir in der Küche.
Die Wand soll ja raus. Von daher mal gucken. Vielleicht machst du das alleine.
Vielleicht ist da schon jemand am Hämmern und wir kriegen es
gar nicht mit. Meinst du, ist schon jemand am Start, der das hier raushämmert? Nee, tatsächlich noch nicht. Da soll ein Balkon dran. Von daher mal gucken.
Wollen wir den mal probieren hier?
Wir können den gerne probieren.
Die Nase ist auf jeden Fall super von dem Glas.
Die Nase ist fantastisch, oder? Die ist tief, die ist komplex, die hat ganz, ganz viel OBF. Da ist einiges am Schlüssel. Aber probier ruhig mal.
Ich probiere jetzt mal, zum Wohl.
Slange. Oh, also wirklich, die Nase ist fantastisch. Olli lacht schon.
Hm.
Und, ist lecker?
Mhm.
Vielleicht hatte ich oben nur den Seifenrest, der sich abgesetzt hat, als ich die Flasche aufgemacht habe.
I know what you mean. Eieiei. Also beim Runterschlucken hat man es vor allen Dingen. Also in dem Moment, wo der durch die Kehle rinnt, hast du das Gefühl, da geht so ein Stück Kernseife mit durch den Hals.
Ist gar nicht mal so schlimm wie letzte
wenn
Woche.
Wenn er getrunken ist, ist okay.
Mhm.
Es vergeht auch wieder der Seifenmoment. Da ist ein bisschen noch da.
Oh, es ist weniger als beim letzten Mal.
Ist auf jeden Fall kein Totalausfall.
Nee.
Aber er hat diese, also manche Leute sagen dazu Gaslampe, ich finde, das ist eher was Seifiges. Mhm. Aber das ist so, wenn so ein Blend nicht mehr ganz so gut ist.
Woran liegt das? Woher weiß kommt der nicht. Geschmack?
Was heißt denn
ganz so gut?
Ich habe genau das Gleiche. Ich habe den Red Bowler, ich weiß nicht mehr, das ist so ein Kopf. Der guckt nach links, also ein alter Blend, ne? Der hat, und der hat so einen englischen Hut auf, so einen Bowler, und den gibt's in Red und in Green.
Ah,
und ich hatte den Red Bowler, und das ist auch eine absolut seifige Bude. Versuche ich auch beim Stamm hier mal anzudrehen, aber mehr als das eine Flasche geht nicht
ganz
durch.
Ganz kurze Frage.
Ja.
Wann warst du jetzt mal bei einem Stammi?
Ich war bei Johannes und Steve, also bei Johannes beim Stammi, da waren wir zu dritt, das ist nicht lange her, ein paar Wochen.
Okay. Gut.
Aber davor war ich bestimmt ein Jahr nicht.
Ja, wollte gerade sagen. Müssen wir auf jeden Fall mal wieder in Angriff nehmen.
Ja, die liegen immer ungünstig. Ich habe da immer irgendwie
Irgendwas ist immer. Entweder sind Ferien und du bist nicht da.
Ja, oder verletzt oder Verwandtschaft oder keine Ahnung.
Mutter, der Mann mit dem Koks ist da.
Oder irgendwie Hochzeitstag. Verstehe ich gar nicht. Wieso sagst du dann nicht ab? Nicht zu. Nee, Quatsch. Nee, das ist tatsächlich so, dass das irgendwie immer schwierig war vom Termin.
Ja, wir kriegen das auf jeden Fall hin.
Ich glaube auch.
Denn wir haben ja auch noch ein bisschen was zu grillen, was wir auf den Grill schmeißen müssen. Da müssen wir mal noch einen Termin machen.
Ich habe immer was zu grillen.
Ich meine, ich habe was, was du grillen musst, weil ich das nicht grillen kann.
Ich habe auch was zu grillen, aber wir können auch das grillen, was du zu grillen hast.
Also 5 Kilo.
5 Kilo.
Naja, 2 mal 2,5.
Und 2,5 Roastbeef habe ich auch noch im Eisfach.
Das war hier, ich glaube, 2 oder 3 Kilo Rippe. Und dann noch.
Dammwild war das noch, das hattest du?
Wildschwein.
Wildschwein, okay, oh, gut.
Wildschwein. Mein Vater ist schon ganz nervös und fragt die ganze Zeit: Hier, wann holst du denn das ab?
Ach so, das ist gar nicht bei dir.
Okay. Das ist bei meinem Vater, das muss ich mal abholen. Ich sage immer, ja, du hast eine große Kühltruhe,
deswegen.
Du kannst das für mich aufbewahren. Ich habe hier, guck mal, ich habe hier so ein, was ist das, so ein Samsung-Kühlschrank.
Samsung.
Mit 3 kleinen Fächern unten drin, da passen keine.
Und einem Android-Betriebssystem.
Ja, der bestellt schon selber, das ist ganz geil, wenn der Wein alle ist. Dann kriege ich hier.
Direkte Verlinkung
immer,
zu.
Kommt immer mein Winzer.
Wie heißt der nochmal? Der Weinladen hier bei dir?
Edelrausch.
Edelrausch, genau. Geil. Super Name für einen Weinladen, finde ich.
Ja.
Ich bestelle da immer eine bestimmte Weinsorte, bestelle ich mal. Oder habe ich früher mal bestellt. Mhm. Einmal war eine Kiste nicht so gut, muss ich mal einen neuen Jahrgang
testen. Ich gehe immer gerne hin. Tatsächlich, also kann ich, wenn ihr mal in Leipzig seid oder in Dresden haben die auch einen Laden, geht da gerne hin. Richtig gemütlicher Weinladen, einfach alle Wände komplett voll mit Weinflaschen, die gehen richtig in die Tiefe, das ist total schön und ist halt auch no bullshit, also der sagt dir halt auch, der fragt dich halt einfach so, was trinkst du denn so, und dann empfiehlt er dir schon was zu dem Profil passt, unabhängig von, oh, du hast Ahnung oder nicht, weil ich glaube, bei Wein bin ich halt wirklich so null Plan.
Und ich bin so ein fauler Penner, ich bestelle da im Internet, obwohl der Laden 3 Kilometer weit
ist. Ist nicht dein Ernst, du bestellst da im Internet aus Dresden?
Ich war noch nie hier in Leipzig in dem Laden, aber ich habe da bestimmt schon 5-mal bestellt. Naja,
okay, Nichtskönner. Alles gut. Original Nichtskönner.
Ich bin da früher, als die Brücke hier noch nicht gesperrt war, bin ich da immer 2-mal die Woche vorbeigefahren.
Siehst du, und dann hast du trotzdem online bestellt. Oh Gott. Liebe Kinder da draußen, nehmt euch kein Beispiel
daran.
Kein
Beispiel bitte.
Nehmt euch bitte kein Beispiel daran.
Not a role model.
Das ist wirklich, oh Gott. Also, und ich gehe halt immer dahin, und kennst du das manchmal so freitags und man ist in Weinlaune fürs Wochenende? Dann hole ich mir da immer 2-3 Flaschen, irgendwie wenn Freunde vorbeikommen oder so, dann ist es irgendwie ganz nett.
Ich war in Hamburg diese Woche.
Ja.
Beruflich.
Bei Jorge.
Bei Jorge?
Jörg.
Ach so, bei Jörg. Ja, ich war auch noch auf 1 bis 3 Drinks bei Jörg Meier im Le Lion.
Ach, du bist da immer beruflich? Ich dachte, du fährst immer nur hin zu.
Ich war beruflich in Hamburg,
okay.
Und hatte um 17 Uhr waren meine Termine zu Ende, mich ins Hotel. Und die Sonne schien, 22 Grad in Hamburg.
Ja, super.
Da mache ich keine Mails abends, wie normalerweise auf dem Zimmer. So, ne?
Ja.
Sondern bin ich dann schön 20, 25 Minuten zu Fuß. Schön dann da lang gelatscht, habe mir noch einen Burger geholt im House of Burger.
Alter, ich musste das erstmal googeln, was Hop ist, als du das geschrieben hast. Mir ist so unfassbar krass der Speichelfluss eingesetzt, als ich das gesehen habe. Das sieht ja unfassbar gut aus.
Ja, ist so ein
richtig matschig, eklig.
Smash sind auch eklig. Das ist auch, also es ist eigentlich wieder, das ist wie Glenn Els Fassreifung.
Ja.
Ne? Das ist eigentlich zu viel von allem.
Das ist aber geil.
So, auf jeden Fall dann Burger schnell gegessen und dann ins Le Lion und dann habe ich da, also wie gesagt, die Sonne schien, habe ich mir natürlich in eine dunkle Bar gesetzt, wie man das halt so macht, und habe dann da 1 bis 3 leckere Cocktails.
Genau. Mhm.
Genau, und da war ich in Hamburg. Was wollte ich jetzt erzählen, warum ich in Hamburg war? Ich bin jetzt vom...
Entschuldige bitte.
Wegen dem Burger hast du mich gerade irgendwie abgelenkt. Entschuldige bitte. Ach nee, genau. Und dann habe ich mit einem Kollegen telefoniert, der gerne Wein trinkt.
Mhm.
Und für den fahre ich dann, also nicht nur für ihn, aber auch für ihn, war ich dann am nächsten Morgen.
Ah, im Großhandel.
Ja, in diesem spanischen Fachhandel, sage ich mal. Und habe dann wieder einen Kofferraum voll Wein gekauft. Für mich gar nicht so viel, aber der Kollege hat mir vernünftigerweise geschrieben, ein Sommer ohne Albarino geht nicht. So eine spanische Weinrebsorte, den er sehr mag.
Albarino.
Mhm. Albarino, und da habe ich für den, glaube ich, keine Ahnung, 7-8 Kisten Wein gekauft.
Ach du Scheiße. Und ich denke immer, ich bestelle viel Wein, aber das ist ja...
Habe ich mir auch noch 3-4 dazu gepackt und noch ein bisschen Olivenöl und... Ja, genau.
Ich habe mir gerade eine Kiste Wein...
So, ich finde das toll, wenn man mit so einem Einkaufswagen... Also man muss so eine kleine Rampe runterfahren, wenn der Wagen beladen ist. Ne? Also
dann musst du den voll mit
der Laden ist erhöht.
Gewicht dagegen.
Und wenn du musst ihn so festhalten beim Runterlaufen, wenn der voll ist. Ne? Und der Wagen war so voll, dass ich so mit einer Hand noch die Kisten oben festhalten musste. Ich habe Angst, dass die aus dem Einkaufswagen rausfallen beim Runterfahren.
Oh Gott.
Irgendwie so 600 Euro da abgedrückt oder irgendwas.
Ach krass. Ich hatte die Woche ein schlechtes Gewissen, dass ich mir eine Kiste Wein bestellt habe. Ich mag immer diesen Riesling. Diesen Riesling. Von der Mosel. Und zwar vom Weingut Franzen.
Ich glaube, das hast du schon mal erzählt.
Genau, das habe ich schon mal erzählt. Und ich habe jetzt inzwischen 7 Jahrgänge von dieser einen Abfüllung nonstop auch noch geschlossen hier. Ich bestelle immer ein paar mehr. Und dann gehen immer so, weiß nicht, ein paar Flaschen drauf im Jahr. Und eine Flasche hebe ich immer auf pro Jahrgang. Jetzt habe ich quasi 7 Jahrgänge von Der Sommer war sehr groß, heißt die eine Abfüllung.
Ja, das hast du schon mal erzählt. Ja.
Und habe ich jetzt quasi von 2018 bis heute, bis quasi komplett, was ganz cool ist. Irgendwann müssen wir da mal ein Vertical machen, die mal alle aufreißen. Und ich wüsste nicht, mit wem sonst als mit dir. Das heißt, wir müssen mal einen Weinpoddy machen.
Ja, wir können Dexi noch einladen.
Ich kenne ja nicht die Flaschenteile. Obwohl, Dexi könnte ja nach Leipzig kommen.
Ich habe Dexi mal wieder angefunkt. Mal gucken.
Genau.
Aber tatsächlich, der trinkt ja auch gerne. Ich habe übrigens, das bei mir die einzige Sorte, wo ich noch immer eine volle Flasche davon habe, ist Dexi. Also alle Dexi-Flaschen, die ich habe, habe ich ja 2, 3 gekauft und eine volle habe ich noch von jeder.
Ja, siehst du, ist auch so eine Sammlung. Das ist
meine Sammlung.
Ne? Ich habe das T-Shirt halt, das kann ich immer anziehen.
Ich habe die Flasche, ist ja zu, die hab, kann ich auch immer mir vor dem Bauch halten.
Ja, nee, insofern, ja, aber also ich finde Wein im Sommer macht schon Spaß.
Ja, das super. Ist schon super. Ich bin, also Weißwein ist mit das herrlichste Getränk im, in den Monaten, sagen wir mal Mai bis Oktober.
Ja.
Und auch von November bis April ist auch schön.
Ja,
ich
ja.
Wir trinken zu Hause sehr, relativ viel Weißwein, auch Rosé und auch Schaumwein und so, aber vor allen Dingen Weißwein. Meine Frau trinkt kein Rotwein. Ich trinke eigentlich ganz gerne Rotwein, aber
ich mag Rotwein auch
dadurch,
sehr gerne.
Dass meine Frau das nicht trinkt und dann machst du dir allein nicht so eine Flasche auf und so, deswegen ist das eher für das ein Schattendasein bei uns, der Rotwein. Ich habe immer ein paar Flaschen
Rotwein da. Kann man aber auch ruhig mal ein paar Tage offen lassen. Der profitiert oftmals. Das ist eigentlich kein Problem. Also auch Rotwein dann in den Kühlschrank stellen.
Genau.
Und
kalt stehen.
Dann ist es eigentlich auch kein Problem, dass der, also der darf halt dann nicht nach Sherry schmecken, dass er halt durchoxidiert ist. Aber apropos Sherry, bei mir ist immer das Problem, ich würde gerne mal sagen wir mal einen Portwein aufmachen, aber da musst du halt immer gleich die ganze Flasche dir, es sei denn, du hast jetzt irgendwie einen durchoxidierten, aber so einen schönen Portwein mal aufmachen. Ich habe so einen Vintage-Port mir letztens mal gekauft, 1997.
Muss halt im Kühlschrank stehen haben und dir dann eben ab und zu was rauslassen.
Ja, aber habe ich halt keinen Bock drauf. Also irgendwie, das ist dann mal Freitag oder Samstagabend und dann unter der Woche.
Ja, das ist immer das Problem. Ist mein Problem.
Nee, ich verstehe. Und dann wäre das die nächste Woche wieder, dann schaffe ich trotzdem nicht die restliche Flasche. Dann wäre das die übernächste und also dann sitze ich da einen Monat an so einer Flasche, dann ist sie aber nicht mehr geil. Höchstwahrscheinlich.
Genau.
So, und das nervt mich ein bisschen. Und deswegen bin ich Fan von vielen Sherry-Bodegas, gibt es die 0375er Flaschen, das ist irgendwie ganz nett, die schafft man vielleicht auch mal so zweit, weil du willst ja auch nicht den ganzen Abend dir irgendwie ein PX reinpfeifen, ist ja auch ungeil.
Nein,
obwohl, also PX kannst du ja stehen lassen ewig, der ist ja schon durch, war jetzt ein doofes Beispiel,
aber, zum Beispiel
diese halben Flaschen sind dann manchmal schon cool.
Ich habe so einen halben Liter PX zu Hause stehen, seit 2 Jahren oder so, der ist zu halt, ne? Also ich habe den nicht aufgemacht, aber der wartet eigentlich darauf, dass ich mal zu Weihnachten oder irgendwie den Tisch voll habe mit Gästen und ich sage hier, Nachtisch, wir machen irgendwie, als zum Nachtisch gibt es irgendeinen Kuchen oder irgendeine Süßspeise und dann mache ich dazu die Flasche auf und gieße jedem 3 cl ein, in so ein irgendein Glas und dann ist aus dem halben Liter sind vielleicht dann noch, ist vielleicht die Hälfte leer und dann kann man ja irgendwie gucken, dass man davon mal was probiert. Aber mir so alleine zu Hause, abends auf der Couch eine Pulle PX aufmachen, Alter, das ist
absolut Quatsch, ne?
Nee, das macht
man. Aber schade, manchmal hat man halt Lust drauf.
Genau.
Und dann macht man es eben nicht, weil das halt absolut utopisch ist. Genau. Und so geht es mir halt eben auch mit Portwein. Ich habe irgendwie so ein paar nette Flaschen Portwein mir zugelegt, die jetzt da so rumdümpeln. Da muss man halt wirklich so dementsprechend Leute da haben, dass das auch mal dann leer wird. Weil wäre ja sonst schade, wenn du so einen ollen Portwein hast und das dann irgendwie mal schlecht wird. Bei Whisky kann das nicht passieren. Weiß nicht, ich habe noch nie einen Whisky gehabt, der mir persönlich schlecht geworden ist.
Wobei,
ich habe so ein paar Raucher, die haben dann so ein bisschen abgeschissen nach hinten hin, wenn die so ein bisschen länger auf waren. Die waren aber immer noch lecker.
Ja, aber ich, also Portwein, glaube ich, hält jetzt ein bisschen besser, wenn du den kalt stehen hast. 14 Tage, 3 Wochen oder so, kannst du den schon im Kühlschrank stehen lassen.
Das schaffe ich trotzdem nicht. Weiß ich nicht.
Ich sag jetzt gucken. Ne? Also dann, also ja gut.
Also alleine meine ich jetzt.
Ja, ja.
Das ist dann Quatsch. Ich will jetzt auch nicht am Abend irgendwie mir eine Flasche Portwein reinstellen.
Nee, ich meine, also ja, du hast natürlich, du musst den noch ein bisschen sekundär verwerten. Ne? Du musst vielleicht mal bei einer Soße den benutzen. du musst, ja, Portwein, klar. Zum.
Aber doch kein Vintage-Port,
ja, aber bevor du
der den, irgendwie.
Ja, aber sorry, wenn du davon einen halben Liter da rumstehen hast.
Bevor 20 Jahre alt ist.
Bevor der schlecht wird.
Also was ich geil fand zum Beispiel war dieser, also eigentlich so ein Standardprodukt hier, Graham's, 20 Jahre alt. Der Deckel ist einer der besten nach den, also ich glaube auch, dass tatsächlich die japanischen Deckel auf dem Yamazaki und Hakushu dem nachempfunden sind. Der ist so massiv und dreht sich so gut bei dem Grants. Finde ich sehr, sehr angenehm. Hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Aber zurück zum Port.
Zurück zum Port. Tim.
Port Charlotte ist ein sehr, sehr leckerer Whisky. überlege ich auch gerade. Also Port Charlotte mal aufmachen. gibt's
jetzt. Ich habe den Standard 10er offen. Finde ich cool.
Ich habe den.
Das ist eine ehrliche Haut.
Ich habe ja mal Blind Tasting gemacht bei FOSM, hier Friends of Single Malt. Der Blog ist, glaube ich, auch aus Hamburg. Und da gab es, ich glaube, ausschließlich Lady oder ausschließlich Port Charlotte. Und ich habe damals den Port Charlotte Isla Barley noch
ja.
viel älter und komplexer geschätzt als den 10er. Aber deswegen habe ich mir damals für so einen Isla Barley gekauft.
Der hat 8, 9 Jahre oder so, genau.
Der ist nicht alt, der ja. ist relativ jung und das hat so viel Spaß gemacht, was ich da im Glas hatte. So eine Flasche habe ich auch noch, da denke ich auch immer mal dran. Aber ich habe ja gerade noch diesen dieses Single Cask, Bruichladdy, weiß nicht, das ist irgendwo zwischen Lady und Port Charlotte. Wahrscheinlich so ein Rins oder so, wenn man das als, als Produkt definieren müsste. Ja. Haben die ja früher mal insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, glaube ich, unterschiedliche Varianten gehabt. Ich weiß nicht mehr.
Es gab nur Loch Indal.
Loch Indal gab es ja noch, genau.
Genau. Nee, also ich hatte ja den 10er hier mit der Anik aufgemacht. Bei unserer Folge.
Stimmt. Aber das war ja auch schon letztes Jahr.
Ja, aber die steht immer noch.
Mal trinken, muss mal ein paar Leberwurstbrote schmieren.
Sollte ich mehr Leberwurstschnitte essen?
Das war lecker.
Das war fantastisch.
Hast du zwischendrin mal so ein Pairing gemacht mit irgendwas? Wo du gesagt hast, Alter, geil.
Also tatsächlich nicht so, wie das die Anik macht mit diesen ganzen Kontrapunkten oder sowas. Mhm. Aber ich habe ein beim Grillen Pairing gemacht. Und also mit Grillfleisch und Grillgarnele. Mhm. Genau, ich habe ich weiß gar nicht, das war irgendein so ein Sherry-Fass-Brett. Unheimlich abgefüllt, keine Ahnung, Glenmorray oder irgendwas, irgend so eine dunkle Suppe. Zusammen mit Steak. Da habe ich halt, Ribeye war es nicht. Weiß gar nicht, was für ein Cut das war. Es war ein Onglet, also ein Hanging Tender heißt es. Das ist so ein spezieller Cut. Und da hatte ich das ist sozusagen, da musst du so eine Sehne rausschneiden und da schnibbelst du ein bisschen rum und da hatte ich habe ich mich einmal verschnitten, da hatte ich so ein kleines Stück so übrig und das habe ich so parallel gegrillt. Da hatte ich so den kleinen Glenmorray Flachmann mit am Grill stehen und da habe ich mal so ein bisschen nochmal mit Whisky überträufelt und dann nochmal auf den Grill geworfen, so für 3 Sekunden und dann gegessen und dann nochmal ein Whisky dazu getrunken. Das war sehr gut. Genau.
Kann man machen, ne?
Genau. Und für, ich finde immer noch, für Seafood ist Talisker. Das ist aber ein emotionales Thema. Ist für mich das beste Produkt. Und da habe ich einfach einen 10er gehabt und habe gegrillt und habe Lachs gemacht und so Spieße mit Gambas drauf. Und da habe ich dann, ist auch so ein Ding so abgefallen vom Spieß und naja. Also ich setze mich nicht an den Küchentisch mit der Familie und packe eine Pulle Whisky raus, aber wenn es am Grill ist und ich habe dann gerade was da und dann passt es ganz gut.
Also Olli,
da hoffe ich, dass man mal so abscheiden kann vom Spieß, dass da mal was runterfällt. Mhm. Ganz zufällig.
Ja. Ich habe, man soll ja mit den Neujahresvorsätzen zeitig anfangen.
Genau, das ist Mai genau richtige Zeit.
Und ich habe für das Jahr 2026 folgenden Vorsatz. Ich möchte im Jahr 2026, damit wir genug Zeit haben, das zu planen, gerne mit dir auf der Isle of Skye Talisker aus Austern saufen.
2026?
Ja.
Na, lass uns das in Angriff nehmen.
Das machen wir. Easy Jet Set. Und dann buchen wir uns eine Karre, donnern rauf auf Skye oder mit dem Zug oder irgend sowas.
Was auch immer.
Das machen wir.
Finde ich cool.
Hier, Hand drauf.
Sehr geil.
Sehr gut. Da habe ich Bock drauf. Also, und das ist tatsächlich, ne, ich habe das ja schon erzählt, dass ich einmal auf dem BCB genötigt wurde, von der Geo Fotocrew Talisker aus Ausland zu saufen. Es ist wirklich ganz, ganz schrecklich. unfassbar lecker, wie gut das Hand in Hand geht. Und dann war ich, als wir in Schottland waren, habe ich das ja auch mal probiert. Das war allerdings in Oban mit irgendeinem anderen Whisky, ich weiß nicht mehr, was das war. Da gab es ja in Oban, wie es bei uns Broilerläden, solche Foodcarts gibt, gab es da so ein Ding, wo die Fischer so ihre Sachen verkauft haben. Da gab es auch Austern für ein Apfel und ein Ei. Mhm. Ein Pfund, eine Auster oder so. Und dann, das hat perfekt gematcht. Sehr lecker.
Ja, finde ich super. Also lass uns das machen. Ich mag Austern sehr. Ich habe ja also auch schon Talisker 15, diese Diageo Special Release Abfüllung damals, mit Austern mal gegessen.
Ich erinnere mich. Stimmt.
Genau. Habe ich, glaube ich, auch unseren geneigten Hörern schon mal von erzählt, vor langer Zeit. Das war allerdings eher Auster essen und dann ein Talisker hinterher kippen. Also es war nicht den Talisker in die Auster reinkippen, sondern...
Naja, du machst jetzt du löst ja die Auster aus, schlürfst die Auster.
Genau.
Dann füllst du die Austernschale mit Talisker und dann...
Ja, das habe ich so nicht gemacht, sondern ich habe hab die Auster halt sozusagen befreit mit einem Messer, habe dann ein bisschen Zitrone dazugegeben. Also ich hatte jetzt keine Essigöl-Variante oder was, dann einfach nur Zitrone.
Ich mag die immer plain am liebsten.
Ich finde mit ein bisschen so ein paar Tropfen Zitrone drauf, finde ich eigentlich immer ganz geil. Mhm. Aber ich mag auch mit so einer Vinaigrette und so, es kommt ein bisschen drauf an. Ist auch egal, auf jeden Fall war das in dem Fall so. Und dann Shot. Schön 15er hinterher. Ja. Nee, wirklich Schnapsglas reingefüllt, also hier Glencairn und einfach geschottet.
Die haben uns damals erzählt, dass irgendwie Austern soll man lange kauen, weil dann das eigentliche Aroma rauskommt.
Ja.
Die haben dann gesagt, so, solange du kaust, füllst du dir quasi die Austernschale mit ein bisschen Whisky auf und dann gibst du das dazu und dann gibt es halt die ultimative, und es war halt wirklich geil. Es war wirklich unangenehm lecker, weil du hast erst die Auster, hast dann sowieso die Essenz so vom Meer in der Gusche. Und,
aber die ist ja nicht weg, wenn du so runtergeschluckt hast.
Und,
ne? Also,
und dann, nee, und dann hast du quasi den Mund noch voll und dann den Whisky drauf. Das funktioniert sehr gut. Man muss halt gucken, wie man das macht, aber geht, glaube ich, auch alles.
Wir haben ein bisschen probiert. Ich habe ja auch ein bisschen Talisker in die Austernschale rein mit der Austern. Ja, also wir haben ein bisschen rum experimentiert auf unserer Terrasse. Aber das fand ich so den besten Fit. Aber wie gesagt, das ist, das können wir dann ja nächstes Jahr mal in verschiedensten Varianten ausprobieren.
Das wird nice. Hab ich Bock drauf.
Müssen wir auf jeden Fall einen guten Talisker mitnehmen. Aber ich habe überhaupt.
Wieso mitnehmen? Wir sind ja dann bei Talisker.
Ja, aber wir gucken mal. Ne?
Müssen wir uns.
Ich habe noch eine Flasche 18er im Schrank.
Ich habe noch eine Flasche 30er
im Schrank. Das weiß ich, aber. Die machst du ja wahrscheinlich nicht so schnell auf. Den 18er würde ich für sowas aufmachen.
18er habe ich auch noch. Einen alten, aber. Den mache ich nicht auf.
Ja, so alt ist meiner nicht, also ein paar Jahre.
Noch in dieser dunkelblauen.
Als es den noch für 90 Euro gab, habe ich mir den mal irgendwann gekauft.
Ja, ja, ich auch. Aber da gab es ja den mit dem, wo du die Wellen drauf siehst, die Gischt, die so spritzt. Da gab es einen 18er. Und dann gab es einen 18er, der war einfach nur dunkelblaue Packung. Da stand nur Talisker 18 drauf. Also nichts. Also da war wirklich nichts weiter. Einfach nur so eine dunkelblaue Packung. Und den habe ich. Und dann gab es, glaube ich, später nochmal einen. Da hast du die Gischt drauf und jetzt gibt es quasi nochmal den neuen.
Ich glaube, ich habe den mit so einem Moderner schon, glaube ich, mit Gischt. Ich weiß es aber auch nicht genau. Ich bin da.
Können wir auch.
Werden wir sehen.
Alles lecker.
Werden wir sehen. Ich habe den Surge, hat mir jemand netterweise mitbestellt.
Was ist das? Surge.
Bourbon Cask.
Talisker Surge.
Surge. Ein reines Bourbon Cask. Und,
habe ich gesehen.
Gab es bei Holländer für irgendwie hinterhergeworfen.
Gibt es noch einen neuen Talisker? Hast du den gesehen?
Deep Blue Sea oder sowas?
Ja, irgend so ein Kram. Habe ich neulich tatsächlich, ist mir der irgendwie so ein bisschen in die Timeline gespült worden. Oder ich habe ihn einfach bei whisky.de gesehen, weiß ich gar nicht. Und habe den dann gleich so an unsere Kollegen geschickt, die wir hier immer in auf der Tarona in Erfurt arbeiten. Und dort die Messe einmal im Jahr wegreißen. Und fand ich irgendwie spannend. Sah cool aus, ne?
Ja, es kommen immer Talis raus, die kosten dann so 60 bis 80 Euro und dann wartet man einfach.
The Wild Blue.
Man wartet einfach ein halbes Jahr und dann gibt es den für 35 Euro beim Holländer.
Das ist wirklich krass, ne?
Das ist immer so. Ist
bei allen. Und der wurde, aber tatsächlich, was irgendwie spannend ist, finished in südafrikanischen Weinfässern, Atlantic Coastal Wine Casks.
Der Cognac-Cask, dieser Old Parley, der kostete nachher 27 Euro. Den haben die für 90 auf den Markt geworfen. Der kostete 27 Euro beim Holländer nachher.
Ja, das war dann so eine Aktion.
Ja, genau, die mussten es verklappen, weil die Rechte nicht mehr hatten für diese Aktion. Aber ich will damit nur sagen, jetzt der Surge hat auch irgendwie nur Mitte 30 oder so, 39 oder sowas gekostet. Der ist ja auch für 70 oder so in den Handel reingekommen. Und
hier gibt es auch, wie gesagt, der neue, der hat auch 70 hier, wie gesagt, hier The Wild Blue. Atlantic Coast Wine Finish 2025 wird wahrscheinlich so ein Nachfolger sein.
Genau, wartet einfach 6 Monate, dann kriegt ihr den für 35 Euro beim Holländer.
Ja, ist auf jeden Fall das Schlauste, was du machen kannst. Aber das Schöne ist, hier steht, dass erstens die Flasche aus 100% recyceltem Glas besteht und für jede verkaufte Flasche werden 3 Euro direkt in Projekte zur Wiederherstellung von Ökosystemen an der Atlantikküste verwendet.
Ich erinnere mich an den Parley, da stand auch.
Das ist ja ähnlich so. Ich glaube, das ist jetzt aktuell, und das muss ich Diageo tatsächlich zugute halten, die machen mit Alkohol, was ja tatsächlich eine Droge ist, ungesund ist und so weiter, machen die unfassbar viel Kohle. Und die haben das ja damals schon gemacht, dass die, als die Roan Coe relativ viele Immobilien gekauft und haben die dann vermietet zu Spottpreisen, die gar nicht quasi realistisch waren für das Gebiet dort. Wenn du nachweisen konntest, dass du ein Künstler bist, dass du ein Handwerk machst als Bäcker, als was auch immer, dann hast du dort einen sehr, sehr günstigen Mietvertrag bekommen, um einfach dieses Viertel wieder zu beleben. Ja, also das heißt, die haben mit Guinness einfach mal Jahrhunderte fast, ne, dort Profit rausgezogen aus dem Viertel und wollten halt irgendwie was zurückgeben. Und ich finde auch da in dieser Richtung mit Umweltschutz im weiteren Sinne, da was zurückzugeben, finde ich irgendwie sympathisch. Es werden genug Gewinne gemacht, die Leute zahlen genug Kohle. Ich meine, es ist immer noch Whisky, was ein absolutes Luxusprodukt ist. Das kauft man sich erst, wenn man tatsächlich alle anderen Bedürfnisse befriedigt hat. Und da finde ich es irgendwie schön, dass zumindest ein Anteil da irgendwie mit hingeht. Und 3 Euro pro Flasche, easy peasy, können die locker abdrücken, glaube ich.
Ja, es sind halt 3 Euro dann, ne? Aber es ist, ich meine, das ist immer ein bisschen Greenwashing und so und ein bisschen Marketing. Aber du hast natürlich recht, wenn es ankommt, ist gut. Ne? Wenn es irgendwie einen Nutzen bringt, ist gut, da will ich auch gar nicht maulen. Deswegen.
Soll ich uns mal Licht anmachen?
Weiß ich gar nicht. Wie lange sind wir jetzt schon unterwegs? Sind wir langsam mal durch hier? Ist ja anstrengend heute hier. Wie lange geht denn die Folge?
Wir sind schon bei 1,29.
Ja, und die haben ein paar Minuten Pause gemacht zwischendurch.
Ja, easy peasy.
Easy peasy.
Entspann dich. Ich bin noch lange nicht durch.
Du bist noch nicht durch.
Ich bin noch 3 Whiskys stehen.
Ach so, dann.
Nein, war ein Spaß. Nee, wir sind noch nicht durch, aber so langsam. Mhm. Musik lassen wir heute weg, oder?
Ich habe auch gerade keinen Track, der jetzt sich aufgedrängt hat die letzten Tage.
Ja, ich auch nicht. Irgendwie gerade bin ich so, ich weiß gar nicht, was ich zuletzt an Mucke gehört. Ich habe gerade viel Podcasts gehört, muss ich sagen. Wenn ich irgendwie Zeit hatte zum Hören. Auf der anderen Seite bin ich gerade immer mit dem Fahrrad unterwegs, wenn ich irgendwo hinfahre. Also morgens auf Arbeit düse ich mit meinem Radl. Schön. Mhm. 7 Uhr geht's los. 10 Kilometer Fahrrad fahren. Und dann nachmittags das gleiche zurück, das ist immer ganz nett. Und ich kann beim Fahrradfahren tatsächlich kein irgendwas im Ohr haben.
Nee, kann ich auch nicht.
Ich muss den Verkehr hören, ich muss es fühlen irgendwie. Ja. Sonst komme ich mir unsicher vor. Und deswegen höre ich gerade gar nicht so viel. Ich freue mich immer, wenn ich Auto fahre, dann ballere ich mir immer aber irgendwelche Oldschool-Sachen drauf, die wahrscheinlich entweder schon auf der Playlist sind oder oftmals nicht Playlist-appropriate. Zumindest nicht unbedingt, also wenn das irgendwie so, keine Ahnung, so Techno-Sachen oder sowas sind. Obwohl, ich habe die Tage, ich führe ja auch für meinen Arbeitgeber so ein bisschen eine Instagram-Seite. Und da habe ich die Tage ein Lied auf dem Schirm gehabt, weil mir das vorgeschlagen wurde auf Instagram, komischerweise. Und ich das verwendet habe für einen Post und das ist Maribu State und das Lied heißt Val oder Valet, keine Ahnung, V-A-L-E. Wie spricht man das aus, Englisch oder Französisch? Das haue ich mir drauf, das ist schön.
Haus drauf.
Das haue ich mir drauf.
Ich höre gerade viel 90s Rap, haben wir genug von auf der Playlist. Ist jetzt auch nichts, was da jetzt so mich so begeistert hat wieder, dass ich es wieder da reaktivieren muss. Ich habe auch Westside Gunn und auch ein paar neuere Sachen gerade gehört, aber das ist halt, glaube ich, fittet alles nicht so richtig. Also ich höre gerade viel Hip-Hop wieder.
Du hörst immer Hip-Hop.
Ich, ne, ich, gibt ja auch Zeiten, da höre ich irgendwie auch mal andere Musik, aber gerade ist so.
Aber ist ja auch schön. Warum nicht?
Ist Hip-Hop sehr weit vorne.
Ja. Das ist absolut in Ordnung. Es wird auch Sommer, da kann man auch mal wieder ein bisschen Hip-Hop hören. Ich habe ja immer noch Bock, mal auf so eine hier, gibt es ja immer diese Partys. 90s and 2000 Rap-Partys oder so ein Kram. Aber ich bin noch nicht so weit, dass ich da hingehen würde, weil irgendwie ist noch so ein bisschen unangenehm, mich da zu überwinden, da hinzugehen.
Käm drauf an.
Naja, irgendwie ist es schon komisch. Das ist wie eine Ü30-Party, das sehe ich auch nicht.
Das ist eine Ü30-Party für Hip-Hopper, ja,
auf jeden Fall. Das ist eine Ü30-Party für Hip-Hopper, ne?
Das ist so, ist es. So.
Deswegen finde ich es gerade noch ein bisschen schwierig, zu sowas zu gehen. Insofern, naja. Na gut, ihr Lieben da draußen, ich würde sagen, wir machen heute mal keine 4-Stunden-Folge, sondern anderthalb, das reicht locker.
Entspannt.
Und gehabt euch wohl. Wir hören uns übernächste Woche wieder. Trinkt weniger, dafür besser. Und bis bald. Ciao, ciao.
Viel Grants. Aber nur den alten.
Nur den alten.
Bye, bye.
Ciao.